Wie geht es eigentlich so mit dem Puls? Das heißt, Sion-Fans.
Ja, ja morgen Sion-Arau. Arau-Sion. Locker.
0-2.
Ja, ich sage 1-2. Einen machen schon Arau.
Also ich sehe den 14. Stern. Nein,
wirklich. Also
wir sind 4 Spiele entfernt.
Right.
Und die stärksten Gegner sind weg.
Bist du da, Mure?
Ich habe noch Gerichtsverhandlungen in Genf den ganzen Tag und darum lenkt es mir gerade zurück zum Fernsehen.
Aber
im Fernsehen schaue ich es gestern an.
Nein, ich bin in Washington, aber ich werde von da aus ganz sicher mitverfolgen.
Und ich halte dich auf dem Laufenden online.
Top.
Das ist gut. Ich muss eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen sie eigentlich gar nicht mehr. Merke ich gerade. Und ja, legen wir los.
Right.
Man merkt, das Berndeutsch ist schon ein bisschen, es tönt anders, dem Walliser Dialekt. Let's go.
Energy, voll bei dir. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster.
Aber jetzt ohne Luzi, dafür mit ganz, ganz viel Walliser Power. Wir schauen auf die WM 26 führen. Das machen wir. Da sind wir wirklich stolz drauf. Heute auf diese Runde. Der Adrian Arnold ist in der Geschäftsleitung und Unternehmenskommunikation, also sprich alles, was vom SFV, von der Nazi kommuniziert wird. Es geht über deinen Tisch, zumindest schon mal. Selber natürlich aus der Journalistengilde 20 Jahre lang beim SRF gesehen, Inland- und Auslandskorrespondent, Paris, Berlin, alles hast du mal gemacht. Und selber auch Radio, gell?
Ja, Radio Rotte natürlich, was sonst?
Radio Rotte. Und du hast mit dem Gianni Infantino zusammen Jus studiert.
Korrekt. Nicht nur mit ihm, es waren noch viele andere da gewesen. Natürlich Universität Freiburg. Ich kann der Benni, der heute hier ist, bestätigen. Die Walliser gehen primär auf Freiburg, da trifft man sich. Und ja, die dann aus diesen Unis in irgendwelche Positionen kommen, die eine gewisse öffentliche Wirksamkeit haben, die kennen sich dann halt von da.
Ah, voilà, gut. Dann gehen wir nachher schnell weiter. Du hast schon angetönt. Bernhard Volken. Benni Volken. Ich darf einfach Benni sagen, oder?
Bernhard.
Benni ist gut. Benni Volken ebenfalls mit dabei. Heute als, wir schauen mit dir natürlich so ein bisschen die rechtliche Ausgangslage an. Top-Anwalt, selber eben Marken- und Sportrechtsexperte. Du bist aber auch noch als Dozent unterwegs, Sportrecht, wo du in Zürich noch dozierst. Der Zug ist selber Unterricht von, du hast vorher selber so gesagt, Shanghai bis Zürich. Überall mit deiner Expertise. Und eben, wenn wir jetzt dann auf die WM zuschauen, das wird die eine oder andere Herausforderung geben, oder?
Was, absolut.
Was, wo siehst du jetzt schon mal, dass du schon einen Mahnfinger hast? Vielleicht für die Nazi.
Also, was sicher ein grosses Thema wird, in jeder Weltmeisterschaft. Ich meine, das ist ein unglaublicher Event. Da wird über 1 Milliarde Leute werden am Fernsehen hängen. Und Ambush-Marketing, das ist natürlich für Sponsoren. Meine Verbände sind angewiesen auf Sponsoren, der Schweizer Fußballverband, aber auch die FIFA. So. Und da wird natürlich sehr viel Missbrauch betrieben und da geht es einfach darum, dass man rechtzeitig probiert, den groben Fall von Ambush-Marketing in Regel zu schieben.
Ambush-Marketing, ein Stichwort, das wir dann nachher gerade heute noch ein genauer werden anschauen, im Zusammenhang mit der WM 26. Dazu eben hier mehrere Mandate von Top-Unternehmungen über Champions League-Clubs, die der Champions League teilnehmen. Ich würde sagen, jetzt einfach mal den Kopf voran hier.
Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion.
Und eben, ich glaube, das ist von Anfang an schon mal klar geworden, dir zwei natürlich auch riesige Sion-Fans, Sitten-Fans.
Ja, ich glaube, das säugen wir mit der Müttermilch auf, Ben, oder?
Ja, ich bin eine Viertelstunde zu Fuss vom Stadion aufgewachsen und wie der Adrian sagt, das ist beispielsweise gibt Sachen am Wallis, wo man nie die Frage stellt, oder? Zurückkehrt der FC Sion und auf die 13 Sterne im Wappen und im Göpp sind wir natürlich sehr stolz.
Noch 13 Sterne,
ja, genau.
Noch 13 Sterne.
Oder? 14. Heverbahn.
ich habe viel mit euch vor, ihr seht auch vor eurem, oder auf euren Pultli, habe ich noch die Lostöpfe-Zwecke gemacht, also wir werden, Adrian natürlich,
grossartig.
Wir werden selber noch die Schweizer WM-Gruppe ziehen und dazu auch zehn oder andere Fazit dann abgeben. Plus, wir müssen auch ein bisschen Gas geben, weil die Flüge geht schon gleich. Freitag ist ja die Auslosung.
Ja, wir fliegen morgen am Vormittag Richtung Washington und werden morgen Abend da sein. Und am Freitagmittag Washington, seit dem 12. ab 6 Uhr Schweizer Zeit ist dann die Auslosung, wo wir wissen, welche sie WM-Gegner sind.
Also vielleicht mal generell, wie gross ist der Lied? Du hast ein super Jahr beim SFV eigentlich hinter dir oder der ganze SFV. Ich meine, unglaublich erfolgreiche Frauen-Euro, die wir im Land durften durchführen. Plus jetzt die 6, das muss man sich einfach mal überlegen, die sechste Grossturnier ensuite von der Schweizer Fußballnationalmannschaft, wo man sich qualifizieren konnte, mehr in unserem kleinen Land. Wir spielen bei den ganz grossen mit, ich glaube, 5 andere Nationen, die auf diese Zahl kommen. Wie gross ist die Erleichterung?
Ja, einfach fantastisch, muss man sagen, nach dem Jahr. Du hast es angesprochen, die EM, die freie EM, dass sie das Land bewegt, dass sie Europa bewegt, dass sie Menschen bewegt. Ich glaube, heute noch haben heute, wenn ich zurückdenke, die Fanmarsch, die Stimmung in den Stadien, die Verbreitung euch, das Thema Freifußball, was so präsent war. Dann der Herbst mit der Speed-Quali, mit 6 Match in einer schwierigen Gruppe, einfach wirklich souverän durchkommen. Ja, besser kann man sich nicht wünschen. Und klar, Erleichterung, also von so einer WM-Quali hängt sehr viel ab. Das hat eine riesige Auswirkung auf unsere Partner, auf die Sponsoren, auf einen breiten Fußball, auf alles, was im Land passiert. Und ja, ich glaube, darum heute einen glücklichen und morgen oder übermorgen nach der Auslosung hoffentlich noch glücklicheren Kommunikationsverantwortlichen vom Verband.
Benni, wenn wir so ein bisschen auch aus Fansicht, weißt, auf das Nationalmannschaftsjahr jetzt schauen, was würdest du für eine Zeugnisnote geben?
Also ich fange mal an mit dem Wort des Jahres, Frauennazi. Also das sagt schon, dass das Wort des Jahres ist. Ich war am Ende oder anderen Spiel dabei gewesen und ich habe vorher nicht wahnsinnig viel verstanden oder nicht viel verfolgt für euren Fußball, aber es hat mich unglaublich fasziniert, die positive Aura in diesen Stadien. In kürzester Zeit hat man all die Stars, erfreulicherweise auch eine von Sion, hat man die Stars alle kennt. Das war grossartig. Und nachher muss ich sagen, die Spiele, also zuerst mal bei mir ist die Freude unglaublich gross auf die WM. Ich meine, Spiel wie 1994, wo man Rumänien 4-1 vom Platz hat gefegt, Rumänien mit dem Weltstar Hatschi, nachher hat man Frankreich eliminiert, Italien eliminiert. Das ist für die Ewigkeit. Das hat der Sepp Blatter schon immer richtig gesagt. So Gefühl, das kann nur der Fußball machen. Und von dem her gesehen freue ich mich extrem. Jetzt deine Frage. Anwälte reden immer sehr viel, bist antwortgebend. Aber zu deiner Frage. Ich würde sagen, was gebe ich der Nazi für eine Note? Ich bin das ein oder andere Spiel schauen, das letzte Jahr unten in Genf. Es hat mich unglaublich fasziniert. Da ist ein Junge, ich als Laie und leidenschaftlicher Fußballfan, ein erfahrener, ist aber ein junger Spieler, der einfach eine ganz neue Attitüde und Körpersprache kennt. Voilà, da bin ich und ich will nicht einfach mitspielen, sondern wir wollen gewinnen, ich werde eingewechselt. Und 3 Minuten später schießt das Goal.
Also Stichwort Mansambi
ja,
zum Beispiel.
Also da hat es da hat's Leute, die nachkommen. Und dann muss ich euch sagen, ich will jetzt nicht ins Detail. Aber das siehst du im Fernsehen nicht. Wenn ich da als Zuschauer sehe, der Granit Xhaka, wie der die Fäden in der Hand hat. Das kannst du im Fernsehen gar nicht sehen. Wie du als Zuschauer. Das ist unglaublich, die Leistung. Aber das ganze Team. Also ich würde sagen, wenn wir von 0 bis 6... Ganz ehrlich bin ich der Meinung, Nota 5,5 locker. 5,5 bis 5,7.
Ja.
Also, grossartig. Also, in jeder Beziehung. Im Sportlichen, aber auch die Aura wahrscheinlich ausgestrahlt. Wie die als Mannschaft sind aufgetreten. Ich kann nur gratulieren, Adrian. Unglaublich. Macht eine riesen Freude. Und
ja,
die Freude für die Zukunft.
Aber das stimmt eigentlich. Das ist ein gutes Stichwort, oder? Eine Gratulation ist ja schon, also ich meine, für das ist ein unglaubliches, wie soll ich sagen, das muss man zuerst erreichen mit der Schweizer Nationalmannschaft, oder? Auf das Level zu kommen.
Ja, ich glaube, es ist viele in der Schweiz nehmen es mittlerweile einfach als selbstverständlich an. Also ich selber auch gemerkt, also zum Teil schon bei uns. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist zu wenig Wertschätzung, aber vielleicht ist genau das die Wertschätzung, die man bekommt. Dass man mittlerweile bei der Mannschaft, bei dem Selbstverständnis, das das Team hat, einfach davon ausgeht, dass das klappt. Und das muss man sich zuerst einmal verdienen.
Das können wir jetzt, machen wir heute schnell den Einschub mit den Auslosungen eigentlich für die WM-Gruppe von der Schweizer Schutnazi. Wir sind schon mit in diesem Block drin, den ich nachher noch mit euch heute schnell besprechen will. Dann habe ich gesagt, eben, wir haben jetzt heute schnell den Zeitstempel, es ist Mittwoch, der 3. Dezember, kurz um 12:30 am Nachmittag. Morgen wie gesagt, pflückst du und die Nationalmannschaft, also respektive der Tross, der eben geht, an die Auslosung nach Washington. Darum jetzt einfach schon mal heute das Ganze simulieren. Dir hat, die Schweiz ist ja im Lostopf Nummer 2 drin. Also man kann nicht treffen auf Kroatien, Marokko, auf Kolumbien, Uruguay, Japan, Senegal, Iran, Korea, Ecuador, Österreich und Australien. Die sind schon mal draussen. Österreich ist eigentlich auch noch schade, wenn ich gegen Österreich also.
Ja, Österreich wäre eigentlich ein cooler Gegner gewesen, aber ich muss sagen, die machen es richtig gut. Also nicht nur Nazi, sondern ganz Verband. Auch wenn man sieht, bei den Juniorenteams die Ausbildung, die Trainerausbildung. Wir haben übrigens eine enge Zusammenarbeit auch mit den Österreichern. Und die haben also in den letzten Jahren schon richtig gut performt.
Ja. Auch mit dem, jetzt habe ich den Namen vom Coach vergessen.
Ralf Rangnick.
Ja, der Ralf Rangnick, natürlich. Und mit dem E-Bike auf dem Platz unterwegs gehen zwischen
mal. Und das kann man machen, aber ich weiss nicht, ob ich mir das empfohlen hätte.
Und nachher auch, wenn du beachtest, Roger, ich meine, schau mal, Italien hat sich noch nicht qualifiziert.
Ja.
Ich meine, ein dreifacher Weltmeister nicht qualifiziert. Gut, ich bin zuversichtlich, weil ihr Trainer ist immerhin ein ehemaliger Sion-Spieler von
dem. Ich soll sagen, gerade
ja, Trainer, ist ein Trainer. Genau, ist in der ersten Trainerpost, ist im Tourbillon gewesen. Nein, aber eben für zu sagen, so eine Fußballnation und die Schweiz marschiert einfach durch. Also man kann es nicht genug betonen. Es ist nicht selbstverständlich.
Wir schauen jetzt gerade schnell, wie, also was denn die nächsten Schritte eben für die Nazi werden sein, wenn es dann im WM-Sommer richtig losgeht. Darum, ich habe für euch wirklich die Lostöpfe gemacht hat, die Gläser. Bei mir hat es leider keine Gläser mehr gehabt, ich habe nur noch QR. Aber das ist ja wie richtig. Also wir fangen an mit dem ersten Topf, oder mit dem Pot Nummer 1, der gezogen wird. Und ich bitte
wir rascheln, einfach,
ja,
das richtig.
Kannst du einfach mal ein bisschen rascheln, Adrian, wir fangen
mit dir an. Zwei Juristen hier, die lügen, dass das alles korrekt
ist. Aber es ist auch rechtlich abgesichert und man muss ja
alles
sagen,
alles korrekt.
Auch das ganze Ziehverfahren, also sonst normalerweise mit Supercomputer hier bei uns alles noch manuell, darum... Irgendwie das schon...
Oh.
Man darf ja nur maximal zwei von der UEFA.
Top Face,
ja. Penny, wo bist
Frankreich.
Du?
Frankreich, du hast.
Ich Portugal.
Oh.
Also warte jetzt. Also wenn der Trump das übermorgen zieht, ich glaube, der geht nicht vor und ziehen wir Tore
lang. Sonst gehen wir einfach mit meinem Kanada.
Ja. Kanada.
Kanada als Gastgebernation, oder?
Das ist interessant. Ein Spieler von der Nazi hat sich das gewünscht. Ich weiß es nicht mehr wählen.
Ja, und der Murat unter anderem auch, ja.
Also, behaltet mal den Teamnamen oder respektive Nation noch auf der Seite. Wir tun das nachher im Anschluss. Der Getort ist ein genauer. Wir haben Pot 2 eben, wird natürlich nicht gezogen. Aber aus Topf 3.
Jawohl.
Da ziehe ich auch Getort schnell einen draus raus. So.
Pot 3.
Benni, wer ist bei dir drin?
Paraguay.
Adrian?
Algerien.
Das ist Leidenschaft.
Wladimir Petkovic.
Ja.
Das stimmt. Gäbe ein Wiedersehen.
Stimmt, natürlich. Natürlich.
Das wäre auch interessant.
Das wäre interessant.
Und dann Goethe-Fußball.
Aber schwierig.
Ja. Goethe-Fußball.
Ich bin geografisch recht in der gleichen Richtung wie der Adrian unterwegs. Mir ist es Tunesien.
Ja. Eher unbekannt, aber haben auch gute Kickers, ja.
Und selbstverständlich, eben, weil beim Top 4, eben, es gibt jetzt noch die Playoff-Auslosungen, respektive die ganzen Turnierbäume, die noch gespielt werden. Dort haben wir jetzt einfach die möglichen Gegner auch noch drin.
Ja.
Aus den möglichen Partien raus. Und darum nehmen wir auch noch heute den Top 4. Adrian, du bist...
Curaçao.
Oh!
Ich das Gleiche.
Curaçao. Das muss ja Curaçao
dann fangen. Dann muss es das werden, hä?
Ja, weil also ich hätte lieber Curaçao als, aber bei mir wäre es...
als Italien.
Aber es wäre Playoff Gruppe D. Es wäre Dänemark wahrscheinlich, oder? Ja. Oder was ist Mazedonien, Tschechien oder Irland?
Ja. Ja, du los, Curaçao wäre sicher auch interessant, vor allem, dass du mal gegen eine Mannschaft spielst, die man so noch nicht kennt, oder? Ich glaube, auch für die Fans cool, auch für das Team cool. Und du, ja, am Schluss nimmst du, was kommt. Ist nicht anders.
Ich wollte sagen, am Schluss, du kannst es nicht beeinflussen, aber also jetzt haben wir heute schnell, Benni, du hast, deine Gruppe ist Frankreich.
Frankreich, Paraguay, Curaçao.
Finde ich interessant. Und gut, Frankreich natürlich, aber dass wir sie einschlagen können, haben wir auch schon bewiesen.
Ja, natürlich. Also, weißt, ich glaube, die Mannschaft und die Spieler, die gehen in jedes Spiel, wo sie gewinnen wollen. Mhm. Egal, ob Argentinien hast, Brasilien, Frankreich oder Curaçao. Mhm. Das ist einfach eine Überzeugung, mhm, dass in einem guten Tag einmal so Mannschaften kann schlagen.
Aber Curaçao, jetzt ist jetzt so ein bisschen als kleiner Curaçao, eben, man kennt es, ein kleines Land, das noch nie selber an einem grossen Turnier so damit dabei war. Und jetzt zum ersten Mal, man nimmt schon automatisch an, ja, das ist ein Dreier.
Oder? Ja, aber das sind Sachen, und das finde ich, das sind Sachen, die ich wirklich gar nicht gerne haben. Vor allem auch, wenn wir in Europa gegen kleinere, vermeintlich kleinere Nationen, Fußballnationen spielen, gegen Weißrussland. Der erwartet jeden, die müssen 3-4-5-0 wegschlagen. Aber schau mal das Resultat von denen an, mhm, in den letzten Jahren. Und die können da spielen. Die, mhm, haben heutzutage in der Ausbildung, in den technischen Möglichkeiten oder technologischen Möglichkeiten genau das Gleiche wie wir auch. Und man muss sich einfach bewusst sein, die ganz Kleinen, die einfach 10-0 wegtatschen, so wie 1982, wo vielleicht, was ist gewesen, El Salvador oder Honduras, wo das überkommen, das gibt es heute nicht mehr. Und das wird euch, wie ihr seht, da werden uns Top 4, werden Mannschaften, die heute viele darüber lachen und sagen, Exoten, werden noch staunen, dass sie den einen oder anderen Grossen werden uns erfordern.
Ja. WM 82, Spanien ist das gewesen, ganz cool, ja, grossartig, Halbfinale, genau. Frankreich, Deutschland. Aber weißt du, ich zitiere, der deutsche Nazi-Spieler, wie du sagst, der deutsche Nazi-Trainer 1954, der hat gesagt, der Ball ist rund und spielt über 90 Minuten, genau, und alles andere sieht man, da hat der Adrian schon recht. Ja. Muss jedes Spiel zuerst gespielt werden.
Also es gibt, die Kleinen gibt es einfach nicht mehr. Genau. Zwar auf dem Blatt noch, mit, ja, den Zahlen, aber faktisch auf dem ja, Fußballfeld ist es eigentlich, ja, unmöglich.
Ich muss ja sagen, wir in der Schweiz haben ja auch schon Erfahrung gemacht, Aserbaidschan und so weiter.
Ja, gut.
Ja.
Luxemburg, oh, dunkles Kapitel. Aber also gut, Paraguay haben wir ja auch noch drin gehabt. Paraguay ist für mich. Paraguay ist. Ich weiß nicht, wie der Goalie geheissen hat. Aber so. Wo, glaube ich, WM 98 ist ein ganz gefährliches Halbwissen, wo jetzt hinten vorkommt. Aber sonst auch Paraguay änder. Noch so ein bisschen, naja, nicht ganz unbeschrieben, aber
unberechenbar.
Man kann es irgendwie, ja, nicht einschätzen, oder?
Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die letzten Resultate sind in der Quali. Ja. Aber man muss sich einfach bewusst sein, die Mannschaften, die in der WM sind, gerade auch in Südafrika, Südamerika oder in Afrika, die haben die Gegner müssen aus dem Weg tun. Und also, das sind alles gute Mannschaften. Wir müssen schon euch bei aller Euphorie und euch bei allem Selbstverständnis, was wir haben und kennen haben, müssen wir einfach schon bewusst sind, dass andere Nationen auch gut sind.
Ja. Du hast, wenn wir deine Nationen anschauen, gestartet aus Top 1 bist du mit
Portugal.
Ja. Wow, heftige Brocken, aber auch schon geschlagen.
Auch schon geschlagen, aber Portugal haben wir halt in den letzten 3-4 Jahren schon nicht immer super Erinnerungen gehabt. Also da haben wir zwei Hürenklatschen eingefangen, zweimal 6-1, einmal in Portugal in der Nations League. Dann das ominöse Achtelfinal in Katar, ebenfalls 6-1. Wir haben schon mal geschlagen in der Nations League, das war im 23. Ja. Oder 22. Ja, genau. Aber ist jetzt nicht mein Wunsch, Gärtner.
Ja. Und würde jetzt wahrscheinlich eben genau den Rechtsfall nennen wieder kommen von Cristiano Ronaldo, wo ja eigentlich nach Ellbogenschlag gegen Irland, glaube ich, gesperrt wäre worden. Jetzt ist ja das Ganze alles wieder aufgeweicht worden und nur noch um Bewährung. Das ist ja auch noch ein Thema an und für sich. Können wir jetzt weiter darauf eingehen. Wer hast du noch aus Topf 3 gehabt?
Algerien,
eben. Auch schon.
Ja, gute Mannschaft. Das, ja. Die sind, ich glaube, sogar sind Gruppensieger geworden in Afrika, also in ihrer Quali-Gruppe. Und das sind ja grosse Gruppen. Wirklich ein paar Topstars drin. Der Mahrez, der bei Man City ist. Dann hast du den Benzebaini, der junge Topstar von Leverkusen, 18-jährig. Also da kommt schon etwas zusammen. Und der Petkovic ist ein guter Trainer, habe ich selber noch erlebt. Also der kann Teams im Turnier einstellen, taktisch auch sehr gut. Dominante Fußball, hat Kicker drin. Also das wäre sicherlich auch ein sehr spannender Gegner.
Ja. Und natürlich aus IBE-Sicht muss ich auch sagen, der Alan Hatcham ist ja auch noch im erweiterten Kreis drin. Ja.
Jetzt in Hochform.
Ja, jetzt endlich auch so ein bisschen offensiver.
Einfach am 7. Dezember wird er nicht so in Form sein.
Da muss man nicht einmal in den Spielkalender schauen, um zu wissen, dass es dann gegen Sion geht.
Genau.
Aber können wir uns einigen, dass wahrscheinlich meine gezogene Gruppe am machbarsten wäre mit Kanada, Tunesien. Ja, nein, gut, eben auch Dänemark könnte es, oder Tschechien, ja.
Aber doch, ich denke schon, deine
wahrscheinlich
wäre am meisten machbar.
Auf Papier, ja, würde ich jetzt so sagen.
Ja,
genau.
Ist so oder so, da muss man vielleicht auch noch heute nachhaken, es wünscht sich ja jeder eine der Gastgebernationen, also Kanada, Mexiko oder die USA. Weil faktisch, zumindest auch dort wieder, eben müssen wir sagen, auf Papier, die schlechtesten von Top 5.
Ja, aber Mexiko, also wir haben ja gegen Mexiko gespielt im Sommer, in den USA. Der Match ist gut ausgegangen für uns, also 4-2, aber es ist wirklich ein starker Gegner. Sie sind technisch sehr gut, sie sind vor allem auch physisch, also das ist ein Herzgame, das sie spielen, extrem ecklig zum Spielen. Sie sind gegen East defensiv nicht top gewesen, haben aber auch nicht ihre Top-Verteidigung da gehabt. Also ich würde sagen, Mexiko wäre wahrscheinlich von den Gastgebern, von diesen drei Gastgebernationen die schwierigste.
Die schwierigste, ja. Aber die USA haben wir ja auch geschlagen gehabt in diesen Testspielen. Also da wäre die Schweiz, glaube ich, schon klar in der Favoritenrolle, Benni. Siehst du das?
Ich glaube schon, Ionisch Orsprege.
No, natürlich. Also,
Favoritenrolle, ja, aber muss man schon schlagen. Gell? Ja.
Es gibt nur einen Schorsprege.
Ja, der Bernhard Turner hat einfach nicht zählen, das sagen.
Ah, ist schön gewesen.
Freistoß USA.
Ja.
Aber es ist ein wunderschönes Goal. Und eine schöne Geschichte, dass man ihn kurz vor der WM hat zurückgeholt, Adrian, ja. Damals. Wunderbare Geschichte.
Und du weißt, wann er nachher war, also wann er zurückgekommen ist, nach der WM, ist er Trainer vom FC Raro geworden. Direkt nach der WM.
Und du hast da gespielt?
Ist mein Trainer gewesen.
Du hast unter dem Georges Bregui bei Raro, genau. Raro gespielt.
Und das war interessant, es war ja 94, oder? Man muss sich vorstellen, die Schweiz das erste Mal in der WM, das ganze Land in einer Euphorie. Der Georges Bregui hat da gespielt, ein Goal, war einer der Leaders gewesen. Und als das Turnier fertig war, zwei Wochen später hat der Reis trainiert beim FC Raro, erste Liga. Und ich weiss, dann sind die ganzen Journalisten sind gekommen und haben Reis da gefilmt. Und wir haben gemeint, wegen Reis, nein, logisch, es war witzig, aber haben frei gehabt. Und es war so richtige Euphorie auch in Raro gewesen. Haben eine super Erstligasaison mit ihm gespielt, sie sind fast aufgestiegen in Nazi B damals. Besondere Story auch gewesen nach der WM.
Ja, das kann, also ist jetzt gleich, wenn jetzt Granit Xhaka nach der WM würde, genau. Ich sagen, okay, ich mache jetzt noch den Trainerjob gerade direkt umgesetzt. Oder?
Genau.
Also.
Und das muss ich halt jetzt sagen, was der Adrian nicht sagt. Es hat natürlich eine unglaubliche WM und 5 Alliser auf dem Platz. Von 11 Spielern sind 5 Alliser gewesen. Damals sind es auch 4 in 1. Ja,
das ist so. Ja.
Ich will es jetzt nicht aufzählen, aber es hat angefangen mit dem Pascalo, nachher der Kantin, der Alain Geiger, der Bregui, der Lanfa.
Ja.
Das war grossartig. Grossartig.
Trauer ist jetzt vielleicht ein bisschen gar krass ausgedrückt, aber wie fasst man das auf?
Also für mich Walliser, für mich als Walliser, ist das schon toll gewesen. 5 Walliser auf dem Platz und glaube ich 6 auf der Bank. Das ist schon grossartig gewesen, muss ich sagen. Es war sowieso eine Hammer-WM gewesen. Also es ist unglaublich gewesen.
Also, das ist jetzt noch einmal, also, man hat ja das im 94 schon gemerkt, dass jetzt auch gerade, wenn wir auf die Fans schauen, respektive auf die Stimmung in den Stadien, ein bisschen anders ist, als es bei uns in Europa ist, die ganzen UEFA-Stadien etc., mit den Fans selber. Und auch im Sommer während der Testspiel, die in den USA gespielt wurden. Adrian, wie schaust du jetzt auf die WM nach zu? Also, es gibt ja viel, wo man anfangen kann. Man kann über die Billionpreise reden, man kann über die Fansituation vor Ort reden, etc. Wenn wir schnell bei den Fans bleiben, stimmungstechnisch, ich habe nie einen gesehen, was nach einer Testspielniederlage dermassen ein Feuerwerk hat gegeben wie in den USA.
Ja, aber wir müssen ja schauen, was sind die Gegner für Fans da, oder was hast du für eine gegnerische Mannschaft? Also wenn du gegen Mexiko spielst, dann wird die Hölle los. Wir haben ja auch in den USA gegen Mexiko gespielt und sind von den 45'000 Zuschauern, die waren, sind 40'000 Mexikaner gewesen und die haben einfach Rambazamba gemacht. Und ich glaube, es werden uns vielen Nationen werden viele Fans kommen, die werden für Stimmung sorgen. Die Frage ist ein bisschen, ob es veramerikanisierend mit Show-Acts quasi die Stimmung durch externe Shows beeinflussen. Das ist vielleicht nicht das, was wir gewohnt sind in Europa, aber ich denke, es wird trotzdem von der Stimmung her eine tolle WM geben, weil die Amis, sie kennen die Event und sie wissen auch, was da kommt. Und die Ticketpreise, ja, wenn du das schon angesprochen hast, das wird hoch sein, aber man muss sich einfach bewusst sein, in Amerika sind Sportevents teuer. Ich bin im letzten Sommer mit der Familie da gewesen. Also wenn du am Basketballmatch schauen willst, das billigste Ticket war $250 gewesen. Und dann hockst du oben unter dem Dach und siehst irgendwie ein ganz kleines Basketballfeld. Also wir müssen nicht immer das Gefühl haben, es muss alles so sein wie in der Schweiz oder es ist alles so wie in der Schweiz. Und das muss man, das Bewusstsein muss man sich auch haben, bevor man immer alles verurteilt, was passiert.
Und trotzdem so aus Fansicht, wenn man eben eine Ticket, also geht man mal generell davon aus, ja, okay, das wird eben, es sind nicht die stärksten Gastgebernationen, das heisst spätestens nach der Vorrunde, wenn die drei draussen sind, stimmungstechnisch geht das eh schon ins Loch, dazu eben noch horrende Ticketpreise. Man macht sich schon gewisse Gedanken diesbezüglich, Benny.
Also vielleicht, wenn wir von Fankultur reden, ein Beispiel, also das ist natürlich unglaublich gewesen. 2006 die Welt zu Gast bei Freunden, ich habe jedes Schweizer Spiel gesehen in Deutschland. Das sind Fußballfans im Stadion gewesen. Ja. Unglaublich. Ich kann mich erinnern, in Dortmund, Schweiz, Togo, 60'000 Rot-Weisse und nur 3 Togolesen gefühlt. Das war unglaublich gewesen. Die ganze WM, die Schweizer haben Billet gekauft und die Stadien sind rot-weiss gewesen. Unglaublich. Also wirklich jedes Spiel. Dann, natürlich wird es das in Amerika nicht, aber ich sehe das in der Adrian. Ich bin jedes Jahr zu Amerika geschäftlich und wenn ich kann, gehe ich euch so Sport anlässt. Die Amerikaner sind das schon Sportfan und die sitzen dann auch mal 5 Stunden im Stadion, nicht 2 wie wir. Und von dem her gesehen, ich bin gespannt, wie viele Schweizer das geben. Ich warte jetzt mal die Auslosung. Vielleicht, je nachdem, sollte man dich auch reizen. Mal schauen. Aber ich glaube, die Amerikaner sind sportfanatisch und überhaupt Event begeisterungsfähig. Ja. So, dass ich dem eigentlich positiv entgegenlüge. Kanadier genau gleich. Vielleicht jetzt nicht gerade im Fußball, aber die sind uns sehr sportbegeistert.
Ich bin auch gespannt, aber so ein Hockey zum Beispiel anbelangt, dort sind sie ja ganz, ganz gross mit dabei. Adrian, wir schauen jetzt eben schon mal richtig USA mit der Nationalmannschaft, selbstverständlich. Und wenn man so ein bisschen anschaut, in den letzten 3 Weltmeisterschaften, man hat das Achtelfinale jeweils gehabt. Also, Jetzt haben wir gesagt, alle guten Dinge sind 3, jetzt sind wir 4. Das heisst, jetzt müsste eigentlich das Viertelfinale kommen.
Ja, also ich glaube, der ist ein Präsident, der Peter Knebel, der neue Präsident, hat am Abend nach der WM-Quali in Kosovo, wo wir noch das Essen kamen mit dem Team, also spannender Nacht, das war irgendwie morgen um 1 gewesen, Mannschaftsstaff, alle da gewesen, natürlich hoch erfreut, dass die Quali geschafft ist und dann hat er wirklich eine ganz starke Recke. Und seine Kernmessage war, wir werden im Verband alles dafür machen, dass es die beste WM wird für eine Schweizer Nazi. Mhm. Also das ist eine Ambition, sage ich mal. Man kann nicht sagen, wir kommen ein Viertelfinale, wir kommen ein Halbfinale. Wir wollen einfach die beste WM spielen, die eine Schweizer Nazi je gespielt hat. Wir haben jetzt sicherlich eine starke Mannschaft, aber wir wollen, das wollen alle. Wir werden alles dafür machen, dass es so kommt. Und nachher kommen halt noch ganz viele andere Sachen, die dann mitspielen. Du musst eine Mannschaft haben, die zu Wege ist, gesundheitlich, dass du nicht zu viele Verletzte hast, dass Schlüsselspieler nicht ausfallen. Sicherlich auch ein bisschen Losglück, Form. Das sind alles Sachen, die nachher zusammenkommen, die du nicht immer beeinflussen kannst. Aber wir werden alles dafür machen im Verband. Alles, was wir können machen, was Nischer macht, steht, dass es das beste Turnier von einer Schweizer Mannschaft wird.
Was machst du jetzt auch aus deiner Position, aus der Kommunikation. Was ist das Beste machen, für das eben die Schweizer Nationalmannschaft die beste WM kann abliefern?
Also ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass du mal antizipierst. Wenn du die Gegner kennst, wenn du Spielort kennst, wenn du die politische Situation kennst, dass du mal überlegst, was könnte die Faktoren sein, die kommunikativ herausfordernd wären. Und dann musst du dich relativ früh darauf vorbereiten. Zuerst Analyse machen, wo sind die Gefahrenmomente. Dann für die Gefahrenmomente mögliche Lösungen erarbeiten, kommunikativ, und dann die umsetzen. So, dass eigentlich wirklich die Spieler und das Team sich voll und ganz auf den Sport können fokussieren.
Aber ich stelle mir das unglaublich schwierig jetzt auch vor, gerade weil es die WM unter anderem eben in den USA stattfindet, wo wir ja, glaube ich, alle zusammen wissen, wie die politische Situation ist. Also Schlafst du aktuell noch oder bist du Tag und Nacht dran, um das zu eruieren?
Nein, also wir haben ja mit Katar ein Beispiel gehabt, das war kommunikativ ganz schwierig. Der Katar, ein Land, wo schon bevor dass man überhaupt von der WM geredet hat, wo man gewusst hat, in allen Rapporten von Menschenrechtsorganisationen auf den letzten drei Plätzen, Menschenrechtsverletzungen, Frauenrechte, die nicht respektiert werden, unverhandelbare Rechte, Grundrechte und Grundwerte, die verletzt werden. Und in so einem Land das Turnier spielen, das war eine riesige Challenge gewesen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich ein Beispiel nennen kann, wie wir das gehandelt haben, war, wir nehmen die Spieler, wir nehmen das Team draus aus der politischen Debatte. Wir schauen, dass Verbandexponenten das machen. Dass die, wenn Anfragen kommen, sich zu dem äußern. Sie sind Pressekonferenzen, sie sind Medienanfragen. Und das ist ein wirklich ein Move gewesen, der funktioniert hat. Die Spieler haben sich nicht müssen mit dem politisch auseinandersetzen, weil ihr müsst euch vorstellen, ein Spieler, das Krieg steht und der Wunsch als Kind und als Erwachsener ist, am anderen WM teilnehmen. Und ein Spieler will nicht die Politik von dem Land erklären, wenn er nichts dafür kann, was in dem Land passiert, und weil er nichts dafür kann, dass das Land Austragungsort von der WM ist. Aber ein Verband kann sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Wir sind die politische Fragen sollen aufnehmen, politische Fragen sollen diskutieren, schauen, was haben wir für Handlungsmöglichkeiten und das kommunizieren. Und das werden wir in diesem Jahr genau gleich machen. Wir sind gut gefahren mit dem. Also das heisst, wir nehmen die Spieler aus allen politischen Debatten und Diskussionen draus und wir schauen, dass Verbandexponenten das Politische regeln.
Hat der DFB eigentlich auch schon bei dir angeklopft? Nach der «Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts» Pose, die sie gemacht haben?
Ja, es ist interessant. Wir haben wirklich den Vergleich und auch mit den deutschen Kollegen nachher darüber diskutiert, in der Nachanalyse von der WM. Und wenn man gesehen hat, wie stark Ski sich eigentlich exponiert haben mit dem Team. Aber man kann es vielleicht auch nicht wieder ganz vergleichen. Oder in Deutschland ist aufgrund von der Geschichte, die Deutschland hat, erwartet man einfach von einem Bürger, egal ob er Fußballer ist oder sonst etwas, dass er immer eine Haltung hat und die Haltung auch nach aussen trägt. Also das ist die Erwartungshaltung schon mal ganz anders. Aber im Nachhinein, also ich denke, die Deutschen haben daraus gelernt, der DFB, und sie werden das Thema jetzt mal anders
haben. Aber das Ganze ist ja auch ein Prozess, der nicht zuletzt durch dich eben angestoßen worden ist im SFV, wo man dich verpflichtet hat. Man geht ein paar Jahre zurück, 2018, die sogenannte Doppeladler-Affäre, wo deinem Vorgänger Marco von Aja auch den Kopf gekostet hat. Also das muss... Wie bist du denn drinnen gegangen und hast du gesagt, das müssen wir uns jetzt einfach Schritt für Schritt überlegen, wie stehen wir her? Oder hast du da mit dem Team angeschaut, also mit der Nationalmannschaft, vornehmlich dann halt noch mit der Mannennationalmannschaft? Wie geht mir das an?
Also, ich sage, es ist ja immer einfach, wenn du schon mal einen Präzedenzfall hast. Also, ich bin in einer Situation gekommen, wo man gesehen hat, was hat ein Fußballspiel mit einer politischen Geste plötzlich für uns Wirkungen auf die Bevölkerung, auf alles, auf die Stimmung im Land, auf das Nationalteam, auf einen Verband. Also ich habe quasi den Präzedenzfall schon mal gehabt, für zu lehren oder für daraus eine Analyse zu machen, zu schauen, was wir anders machen können. Und ja, für es kurz zusammenfassen, wir haben einfach daraus gelernt, dass man so Situationen nicht alle antizipieren kann, aber man muss die Antizipation, das Vorausschauen, zu denken, was sind mögliche Gefahrenmomente, die zuerst mal evaluieren und dann mit denen arbeiten. Also, wir haben ja dann 2022 die Situation gehabt, dass Serbien wieder zugelost wurde, also quasi gleich Gruppengegner wie 2018. Wir haben noch die gleichen Spieler mit dem Hintergrund aus dem Kosovo, mit dem familiären Hintergrund und den Wurzeln. Man kennt die Geschichte zwischen Serbien und Kosovo, auch noch mit aktuellen Spannungen, wo noch junge Geschichte ist, auch familiäre Verwicklungen drin, wo Familienmitglieder teils Opfer sind von diesem Konflikt. Und wir sind das proaktiv angegangen. Also mit anderen Worten, mehrmals vor dem Turnier die Spieler besuchen, mit ihnen darüber geredet. Sie haben gefragt, wie stellst du dir das vor? Was ist für dich der Idealfall, wie der Match abläuft? Wie wollen wir die Kommunikation machen? Willst du offen darüber reden? Soll das sonst jemand übernehmen? Weil wir nicht verschliessen? Willst du mit serbischen Journalisten reden oder nicht? Willst du mit der Schweizer Presse reden? Willst du gar nicht darüber reden? dass man das einfach zusammen angeht und nachher darauf vorbereitet ist. Das ist eigentlich die Lehre aus der Geschichte 2018.
Also dass es eigentlich ein Prozess ist, der nicht ausschließlich auf der Kommunikationsabteilung vom SFV stattfindet, sondern dass man aktiv auch die Spieler mit an Bord holt, oder?
Das ist in allem, was wir machen, so. Also ich glaube, man kann nicht einfach sagen, die Kommunikationsabteilung macht Kommunikation und Spieler spielen im Fußball. Das muss organisch sein, das ist organisch und da muss einfach ein sehr ein reger Austausch stattfinden. Und vor allem passiert dann dadurch auch, oder sage ich mal, entsteht dadurch ein gutes Vertrauen, dass man miteinander auch in schwierigen Situationen relativ schnell Lösungen findet und auch gemeinsam gute Wege kann gehen.
Wie ist das? Weil du hast jetzt vorher das Wort antizipieren gebraucht. Da sind wir automatisch schon gerade beim nächsten Punkt, wo vielleicht die Schweizer Nationalmannschaft in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen negativ in den Schlagzeilen ist. Man hat Spieler verloren an zweite Nationen oder so. Da gibt es das eine oder andere Beispiel. Ivan Rakitic, Mladen Petric, wenn wir noch weiter zurückgehen. Aber jetzt auch gerade Neman Kospo, ein Nachwuchstalent. Oder eben der Leon Aftulau. Wie tust du das haben? Das ist extrem schwierig, weil als Aussenstehende, da heisst es einfach, yeah, geschlafen.
Ja. Gut, korrekt. Also wir müssen uns eigentlich darum bemühen und darum kümmern, dass alle bei uns bleiben. Mhm. Aber jetzt redest du von diesen 3-4 Fällen, die wir hatten.
Ja.
Und ich kann dir mal von allen 277 anderen Fällen, die sich für die Schweiz entschieden haben, reden. Wir haben letztens eine Analyse gemacht, 77% von allen Spielern, die ein U-Nationalteam spielen, haben einen Migrationshintergrund oder einen zweiten Pass. Also mit anderen Worten, eine ganz, ganz grosse Mehrheit der Spieler entscheidet sich für die Schweiz. Und warum entscheidet sich für die Schweiz? Weil wir mit ihnen arbeiten, weil wir die Vorarbeit leisten, das ist nicht abwandern. Jetzt haben wir aber Spieler gehabt, wie einen Aftulau oder einen Albion Haidari, die einfach gesehen haben, in die Mannschaft, die jetzt im Moment so performt, was so eine Breite hat, wie es noch nie hatte, kommen wir nicht rein. Also mit anderen Worten, ja, wenn du 20 bist und sagst, okay, da sind jetzt zwei Innenverteidiger mit dem Akanji und Amanda ist noch da, dann haben wir Cäsiger oder welche da alle noch bei ist jetzt, oder ein Luca Kakes, und du sagst, okay, da bin ich jetzt wahrscheinlich erst Nummer 3 und beim Kosovo kann ich direkt spielen, also komm, dann gar nicht zum Kosovo. Aber einfach das mal analytisch gesehen. Aber ganz klar, Ich muss solche Fälle noch wacher machen und noch hellhöriger. Wir müssen noch mehr daran arbeiten, dass es nicht ein einziger Weg läuft, sondern dass wirklich alle am Schluss für die Schweiz spielen. Das ist die Wunschvorstellung, aber die Realität ist aber auch die, die ich gesagt habe.
Die 77%, ja, hast du gesagt, gell, wo in der Schweiz bleiben, das ist auch das, was man als Fan wie nicht mitbekommt, oder? Man hat die Einzelnen, die gehen.
Ja.
Roger, kann ich noch schnell ein Stichwort
sagen? Unbedingt.
Zurück zur Kommunikation. Ich finde Sport und Kommunikation, und ich bewundere, wie ihr das macht, Adrian. Ich finde, Sport und Kommunikation ist sehr, sehr schwierig. Insbesondere im Ski, Alpin und Fußball, warum wir 10 Millionen Spezialisten in der Schweiz haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Für die Sportler ist das ganz schwierig. Zum Beispiel Olympische Spiele, das ist dann normal im Vergleich zum Fußball. Hast du die Rule 40 von der Olympischen Charta, wo die Athleten nicht für ihre Sponsoren dürfen Werbung machen. Du machst irgendeinen Post ohne Beige-Wille und schon verletzt die Regeln. Das ist wirklich so kompliziert, auch juristisch geworden. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn ein Cristiano Ronaldo, ich bin Fan von ihm, wenn der in der Pressekonferenz in der WM die Coca-Flasche wegschiebt, Wasser nimmt und sagt, Match später, dann muss ich sagen, wenn er seine Karriere angefangen hat, war Coca-Cola ein grosser Sponsor von ihm. Mhm. Zweitens, Coca-Cola ist ein grosser Sponsor von der WM, der immer läuft. Dass er im Schaufenster der Welt kann zeigen, wie brillant das er ist. Dann muss ich sagen, ich mag das zwar cool sein und natürlich ist Wasser gesünder als Coca-Cola, aber es gibt einfach nur Regeln. Wenn ich im Turnier mitmache, unterwerfe ich mich gewissen Regeln. Siehst du mit dem Beispiel Cristiano Ronaldo? Das ist schon heikel, wenn dann nachher der Wert von Coca-Cola über Nacht an der Börse sinkt wegen dem. Natürlich hat er sich schneller erholt. Aber es gibt schon so gewisse Regeln und darum mit dem Beispiel will ich sagen, Kommunikation und Sport, das ist oft wie Bergsteigen. Das ist eine Gratwanderung und ich bewundere, wenn man das beherrscht. Ja.
Und dünne Luft in der Zeit, weil in einer WM, oder wir haben in Katar, haben wir ein paar hundert 30 Medienschaffende gehabt, die in der Schweiz ist begleitet haben. Und das heisst, also 130 Medienschaffende, nachher kommen natürlich noch die ganzen Journalisten und Medienschaffenden aus den anderen Ländern dazu. Also das ist, wenn ein Spieler einen Satz sagt, der irgendwie für Schlagzeilen sorgt und eine politische Message ist, dann hast du heute ein Feuer nachher, das einfach wahnsinnig ist. Und du musst auch schauen, dass das Zinnholz nicht anbrennt und so ein Feuer auslässt. Nicht, weil das Katastrophe ist, sondern weil das das Team und auch der Spieler ablenkt vom Kerngeschäft, vom Fußballspielen, dass plötzlich der Fokus nicht mehr da ist. Und das ist ein Störelement. Und wenn du im Turnier will performen, dann musst du einfach möglichst wenig oder gar kein Störelement haben, dass du über kannst shooten.
Das ist ja bis Ende 90er oder frühe 2000er, wo halt einfach Social Media, Stichwort, noch nie rum ist, dass ich Aussagen etc. gar nicht erst so weit komme. Genau. Heutzutage ist immer irgendwo ein Mikrofon oder eine Kamera. Oder?
Als, ja.
Also, um noch einen Schritt schnell auch zu den abwanderungswilligen Spielern zu gehen. Interessant, diese 77%, aber ich stelle mir das so vor, da kommt Spieler XY zu dir oder du gehst zu ihm und wird das alles abklären. Ja, ich möchte jetzt gerne probieren, eben für meine zweite Heimat. Was machst du da näher, für dass du da zu diesen 77% kannst suchen ziehen?
Also die Arbeit passiert vorher. Also ich glaube, wenn ich ins Spiel komme, ist es meistens schon zu spät. Dann ist nur noch die Frage, wie die es kommunizieren.
Ja.
Die Arbeit passiert vorher im Verband, wie ist im Talentmanagement. Die Leute, die Spieler eng begleiten, ab 15 Jahren haben wir die besten Talente unserer Schweiz unter Eischenfittich im Verband. Wir haben mit denen Sondertrainings, wir haben mit denen Leistungstests. Das sind die Leute, die betreuen, die mit den Familien, mit dem Management, auch im regen Austausch stehen, auch mit dem Club. In der Phase passieren die entscheidenden Sachen. Und wir machen da sehr viel, darum bleiben ist auch die Mehrheit. Und jetzt müssen wir aber noch schauen, was können wir noch mehr machen. Ich glaube, es muss ein Anspruch sein. So wie ich gesagt habe, die totale Perfektion ist, wenn wir 100% haben von allen, die einen Migrationshintergrund haben oder zwei Pässe haben, was eigentlich für mich gibt es nur die Schweiz, die ich spielen
will. Ja. Aber dann muss ich sagen, 100% muss es nicht sein. Adrian, die Schweiz ist ein freies Land.
Ja, aber, das ist korrekt.
Die Schweiz ist ein freies Land, aber da würde ich, ich meine, ich muss dort sehr viel investieren, finanziell blüht, Herzblut in die Ausbildung von diesen jungen Athleten. Und dann überlege ich mir irgendeine Klausel,
das genau
dass man
Punkt,
sagt, okay, wenn du die ganze Ausbildung hier in der Schweiz genießt und dann spielst du für die und die Nation und es läuft dann nachher gut, dann gibst du einen kleinen Teil retour.
Wir haben so eine Klausel drin. Wir haben eine Klausel drin bei denen. Aber nicht bei allen. Also, wir müssen es so sagen. Bei denen, die wir wirklich heute Verträge machen können, die ich gesagt habe, wir haben jeweils bei den 15-Jährigen haben wir die 5 Top-Talente unserer Schweiz quasi in das Futuro-Programm drin. Übrigens auch bei den Spielerinnen, da heisst es Futura. Und die unterschreiben einen Vertrag. Und da steht drin, wenn sie nachher sich entscheiden, für ein anderes Land zu spielen, dann gibt es einen Pauschalbetrag, was pro Jahr an die billig an SV zahlen. Also wir haben die Regelung.
Was ist der Pauschalbetrag? Plus, minus?
Ja, so, dass er auch weh macht. Ja.
Okay.
Wenn einer sich
entscheidet. Und es ist ein Gigant, oder?
Ja, und es ist ein berechneter Pauschalbetrag für die Leistungen, die der Spieler bekommt. Also ich meine, das sind Trainer, die sich um Ski kümmern, das sind Talentmanager, die sich um Ski kümmern. Sie werden ausgebildet. Also ich kann sagen, der Johann Mansambi ist in einem Futuro-Programm drin. Jetzt hat er im Dribbling rechts, wo er immer vorbeigeht, war er top gewesen, schon als 15-Jähriger, aber im Dribbling links vorbeigehen, war er nicht so gut gewesen. Hat seinen Leistungstest, hat man mit ihm das bis zum Geht nicht mehr gegeben. Und wenn man heute Johann Mansambi sieht, wie er links-rechts spielt, also wir da finden recht ein tolles Talentförderprogramm, wo übrigens auch schon der DFB ist, kann anschauen, wo andere Verbände sind, kann anschauen. Also der Erfolg von der Nazi, wenn ich das gerade hier noch darauf tue, kommt nicht von nichts. Das ist sehr viel Präzisionsarbeit, sehr viel starke Arbeit, die in den letzten Jahren im Fußballverband an der Basis in allen Abteilungen, vor allem in der Direktion Fußballentwicklung, gemacht wird.
Dort müssten wir schon noch eine Schurte schnell anhängen, weil eben die Kritik ist immer gross, die ist immer schnell und gross. Jetzt auch gerade zum Vorgänger von Peter Knebel und Dominic Blanc, da hat man viel auch gehört, eben auch aus dem Volksmund raus, da muss ich auch so sagen, bin ich auch zwischendurch schnell gewesen, mit irgendwelchen Schlüssen zu ziehen. Und trotzdem, glaube ich, ist mehr dahinter, als man eben so ein bisschen mitbekommen hat. Es ist viel auch hinten dran passiert, wo man gar nicht sieht. Jetzt auch für die Zukunft vom SFV.
Ein Verband ist ja nie etwas Attraktives, was man gerne schön redet in den Medien. Also es sind die Exponenten wie die Spieler, die Spielerinnen. Und das ist auch richtig so. Der Verband soll nicht im Zentrum stehen von der medialen Aufmerksamkeit. Aber ein Verband soll einfach solid, innovativ, mutig, mit einem Schweizer Weg, so wie wir das machen, die Arbeit erledigen und die Arbeit machen. Top motiviert und auch visionär. Und der Dominik Blah hat mir relativ wenig wahrgenommen in der Deutschschweizer Öffentlichkeit. Auch weil er vielleicht nicht gerade perfekt Deutsch geredet hat, weil er nicht schon einen Bekanntheitsgrad hat wie der jetzige Präsident. Aber der Dominik Blah hat super Visionen gehabt. Also er ist der gewesen, der die Freuen-EM ins Land geholt hat. Damals haben alle gesagt, ja, Freuen-EM, haben wir das, wollen wir das? Ja, was haben wir am Schluss gehabt? Und er hat die Vision immer gekannt, hat gesagt, wir brauchen genau das in unserem Land. Wir können die Schweiz abholen für das. Und hat das wirklich fast im Alleingang gemacht. Und der Dominik Blah hat euch eine Umstrukturierung gemacht, damals nach 2018, wo es viele Veränderungen gegeben hat, wo eine eigene Kommunikationsdirektion gegründet hat, zum Beispiel, die ich ja nachher kann aufbauen kann. Der Dominik Blah ist auch der Vater vom Swiss Football Home, der bald soll gebaut werden in Thun. Also bitte, ich meine, irgendwo, das sind jetzt Sachen, die stehen halt nicht tagtäglich im medialen Fokus, aber wo man einfach auch wissen muss, da wird gut geschafft, da wird viel geschafft und da sind viele Leute, die jetzt in dem Erfolg, den man an der Spitze von den Nationalteams sieht, unten eine ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit machen.
Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für den Peter Knebel jetzt? Die Ausgangslage? Aber also die gewisse Kritik, die es unter dem Dominik Blah gegeben hat?
Also ich glaube, der Peter Knebel ist so eine Figur im Fußball, hat so viel Erfahrung, kennt den Verband schon in- und auswendig durch seine Zeit, die er hatte. Also der lebt den Fußball so durch und durch. Ich glaube, für ihn spielt es absolut keine Rolle, in welche Zeitphase oder Zeitspanne er reinkommt. Er ist auch nur ein riesen Gewinn wiederum für den Schweizer Fußball. Wir sind wirklich happy, dass wir so einen Präsidenten bekommen haben.
Ich will noch einen Schritt schnell einen Schritt zurück machen auf euch beide an und für sich mit eurer Karriere, die ihr gemacht habt. Adrian, du eben, ich habe es vorher schon gesagt, seit knapp 6 Jahren jetzt in dieser Führungsposition beim SFV. Und es ist so viel passiert in diesen 6 Jahren jetzt schon. Also, da hast du wahrscheinlich auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Du hättest auch können sagen, ja, ich bleibe noch ein bisschen beim SRF, oder? 20 Jahre, jetzt machen wir noch eine Spare. Ist ein bisschen ruhig. Gut, das weiss jetzt nicht, so schwierige Aussage, aber es gibt durchaus ruhigere Positionen.
Ja, aber es ist, Fußball ist Leidenschaft, das ist Emotion. Und das ist da, wo sich der Fußball unterscheidet zu dem, was ich vorher gemacht habe. Politik, das ist uns sehr viel mit Herzblut, wenn man das kann verfolgen, die sich da drin lebt. Aber es ist natürlich viel analytischer, sage ich mal. Aber Fußball ist einfach Freude. Fußball ist Pleasure, da sind wir drin, die Emotionen, die du erlebst. Und wenn es dann halt uns einmal eine schlaflose Nacht gibt, oder auch, dass man eben wirklich traurig ist nach einer schweren Niederlage, so wie Portugal damals, und weisst, okay, komm, jetzt geht das ganze mediale Theater los, auch in schwierigen Phasen, eine Quali EM 2023, wo der Murat plötzlich im Kreuzfeuer der Kritik ist, da hast du schon sie eine schlaflose Nacht. Aber es ist eine Challenge. Und es ist eine Challenge, die man will annehmen, die man zusammen nachher in Teamarbeit, Kommunikation ist auch immer Teamarbeit, kann machen. Und darum habe ich Freude, in guten wie in schlechten Zeiten.
Die ganze Kritik am Murat Yakin, aber die dann auch noch in Schurte schnell auffassen. Benni, auch noch, du bist auch so tief bei deiner Profession natürlich im Sport drin, eben als Marco Sportrechtsexperte. Auch dort, also wir haben ja schon untereinander geredet, wo du gesagt hast, X-Telefon während irgendwelchen Grossanlässen, Sport-Grossanlässen, mit in der Nacht aufsteigen, irgendwelche Meetings abhalten. Also du hättest schon einfach irgendwie Steuerrechtsexperte können machen, oder?
Das ist so. Ja, es ist, wie es der Adrian schon gesagt hat, und auch wenn ich mit Mandanten von mir, Spitzensportler, Olympiasieger, Weltmeister, es hat sich derart verändert. Ein Sportler hat vor 30 Jahren auch schon seinen Job gemacht und that's it. Heute haben die so einen Stress mit Social Media. Die sind eine Marke geworden, die Spitzensportler.
Sind das Unternehmen, ist, kleine,
das sind
eigene,
kleine, ja. Unternehmen, das sind KMUs. Das ist vor, Lara Gut hat das letzte Gut gesagt. Vor 20 Jahren ist man einfach Ski gefahren. Heute musst du jeden Tag denken, was poste ich, was mache ich. Das ist ein unglaublicher Krampf für die Athleten. Und ich sehe es immer wieder, wenn ich die Spitzensportler vertrete, die, die ein gutes Umfeld haben, A, ein gutes familiäres Umfeld und B, ein gutes Management. Was nicht darum geht, möglichst nur viel Geld zu machen, sondern einfach nachhaltig und was durch den Sportler auch geht, die sind schlussendlich nachhaltig erfolgreich. Und da sehe ich allerhand, das hat angefangen mit einem deutschen Tennisspieler vor 25 Jahren, der selber sagt, dass er nicht sehr gut begleitet ist worden. Und andere, die sehr gut betreut sind, das hat sich unglaublich geändert. Man kann viel mehr verdienen. Es hat immer zwei Seiten. Ich meine, man kann unglaublich viel mehr verdienen als früher, aber sie, wie es Adrian gesagt hat, sind KMUs, es ist unglaublich, der Druck ist wahnsinnig gestiegen. Aber ich muss euch sagen, die Tatsache, dass man im Fußballverband, es gibt in der Schweiz zwei Verbände, wenn ich schaue, vielleicht eine kleine Klammer rein, warum hat die Schweiz so viel, weltweit so viele Sportverbände? FIFA, UEFA, aber auch andere in anderen Sportarten, die in der Schweiz sitzen. Das hat zwei Gründe. Erstens, die Schweizer Regierung mit den Sportverbänden möglichst wenig dreinreden. Frankreich tut den Sportverband unglaublich dreinreden. Punkt 1. Punkt 2 ist es steuertechnisch interessant, in Form von einem Verein, wenn man in der Schweiz den Sitz hat. Und das hat Folge, dass wir sehr viele Sportverbände in der Schweiz haben. Oder? Mhm. Und jetzt, wenn wir natürlich in der Schweiz haben wir zwei Sportverbände, auf die schaut man extrem. Das ist Swisski und das ist der Schweizer Fußballverband.
Ja.
Und ich kann dir sagen, viele andere Verbände, die ich mit ihnen arbeite, die wären froh, ich stände so nicht in der Line of Fire, aber würde so beobachtet werden wie der Fußballverband. In dem Sinne muss ich sagen, die Kritiken, die du zu Recht hast gesagt, Roger, aber wir müssen immer wie soll ich sagen? Ich sage jetzt nicht, nein, das ist die ehrlichste Form der Anerkennung, aber es müsst ihr zuerst schaffen, dass die Leute so auf dich lügen und dass Journalisten und Fans derart lügen. Und in dem Sinne muss ich sagen, sehr ernst nehmen, nicht überbewerten, aber sicher sehr ernst nehmen und sie als Kompliment nehmen. Und das zeigt einfach die Leidenschaft, die die Schweizer im Fußball und im Skialpin haben. Das ist unglaublich. Mhm.
Und dann braucht es eben einen, genau das Umfeld, hast du vorhin auch gesagt, Benni, wo ein bisschen abfedern kann, die Sportstars dann auch betreuen. Da bist ja du an der vordersten Front eigentlich mit dabei, Adrian, eben mit der ganzen Nationalmannschaft. Dort auch so ein ikonisches Bild, jedes Mal, wenn man die jetzt mit der A-Nazi unterwegs sieht, der Murat Yakin geht voraus, um das Spielfeld herumlaufen und du bist ein paar Meter hinten dran.
Ja, das ist der Wunsch von Murat gewesen. Wir haben, ich weiss, ganz am Anfang, das ist der erste Match gewesen, wo der Murat Yakin Nationaltrainer ist worden. Das ist 2021 im Sommer gewesen und das ist nach Corona gewesen oder während Corona noch. Aber zum ersten Mal sind etwa 5'000 Leute ins Stadion gekommen oder 6'000. Und dann haben wir noch gesagt, was können wir machen, für jetzt einfach mal ein Zeichen den Fans, geben, schön sind ihr hier. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen zu den Fans. Und das hat sich nachher einfach durchgezogen, dass er zu den Fans geht, geht Merci sagen, das kann die Mannschaft unterstützen. Ich meine, die zahlen Geld, das kommen, die nehmen ein Anreise auf sich, kommen zum Teil aus den verschiedensten Ecken von der Schweiz, sie kaufen sich ein Liebe, sie kommen für uns zu unterstützen. Und ich finde das eine schöne Geste vom Trainer, dass er sagt, hey, die verdienen ein Merci. Und ein Merci zwar von uns, auch von unserer Mannschaft und als Trainer, als Kopf der Mannschaft gehe ich vor uns. Und er will mich immer mithaben, also nicht allein, dass wir so umeinander laufen. Und vielfach sind dann halt nur Journalisten oder Fotografen und Kameraleute, die da sind, sodass das euch richtig abläuft. Ja.
Aber wenn wir gerade schnell bleiben, eben auch vor ein paar Minuten hast du darüber geredet, eben Kritik auch an Murat Yakin selber. Es waren schwierige Zeiten gewesen, auch in den letzten paar Jahren zwischen mal immer wieder hat es Schlagzeilen gegeben, die auch unter die Haut gegangen sind, sicher. Wie merkst du das so? Wie hat sich die Kritik verändert? Oder die öffentliche Kritik oder jetzt auch die journalistische? So. Was ist da abgegangen?
Es geht halt einfach relativ schnell. Also es geht schnell zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Gewinnst zwei Match, dann bist du der Superstar, verlierst zwei Match, vielleicht noch gegen Gegner, wo alle erwarten, dass du gewinnst, dann ist die totale Krise. Ich glaube, es hat eine Zuspitzung, oder es findet eine Zuspitzung statt, als nur schwarz oder weiß. Die Analyse, die es ein bisschen ausgewogener macht, findet weniger statt, weil die auch nicht unbedingt interessant ist zum Lesen. Die liest auch weniger aus beim Konsument vom Medium. Und in dem Spannungsfeld bewegen sich die Exponenten wie ein Trainer oder Spieler. Und ich glaube, ein Murat, der jetzt seit bald 30 Jahren in dem Geschäft ist, als Spieler, als Trainer, ich merke bei ihm, dass er das einordnen kann. Er bleibt ein Mensch, der euch verletzlich ist, der euch Kritik wehtut. Aber ich merke euch, dass er relativ schnell das wieder von sich abschütteln kann. Also die Schlagzeilen, die halt wehtun, die lesest, dann tut es im Moment weh, es schüttelt ihn durch. Aber ich merke euch, am nächsten Tag sagt er, komm, das kehrt halt zum Business und dann geht es wieder weiter. Und da merkst du schon bei euch, ja, ein Profi ist, sagen wir mal, erfahren ist euch im Umgang mit dem allem. Und da muss ich sagen, ist er schon sehr weit. Ja.
Aber es ist nicht so, dass du am Morgen jeweils durchs Hotel musst säckeln und alle sämtliche Zeitungen irgendwo einsammeln, dass ja nichts irgendwie eben durchdringt. So.
Also wir haben schon die Medienspiegel und Beobachtungen. Also ich lese schon jeden Morgen, was in den Zeitungen steht, auch gefiltert. Aber ich tue nicht die Spieler unter Murat belasten. Also eine Abmachung zwischen Murat und mir ist, wenn es wirklich Wellen gibt oder Geschichten, wo du weisst, das ist jetzt nicht nur ein Tag oder eineinhalb Tage aktuell, sondern etwas, was das Teamgefüge steuern kann, etwas, was ich die nächsten Wochen beschäftigen kann. Ab dem Moment fangen wir an, in der Engzelle miteinander zu diskutieren, zu schauen, was wir machen wollen.
Damit werden die nächsten Schritte dann eingeleitet.
Genau.
Also, irgendwie habe ich darum auch das Gefühl, wenn wir vorher davon geredet haben, wie sich das Ganze in den letzten Jahren alles entwickelt. Also, es ist schneller, eben himmelhoch geachtet oder nicht zu Tode betrübt und vor allem auch einfach extrem schnell, wie es persönlich wird.
Ja, das ist, ich glaube, das ist nicht nur im Sport so, das ist auch in der Politik so. Also, Benni, du korrigier mich, aber du bist auch einer, der viel politische Berichterstattung verfolgt und das politische Geschehen. Und ich nenne nur das Beispiel von den Bundesräten. Also, Bundesräte sind vor 10 Jahren hat man selten auf einen Bundesrat gespielt. Also klar, äusser, wenn es wirklich gravierend ist. Aber heute bei jedem kleinen Thema wird der Bundesrat oder die Bundesrätin attackiert und gibt sofort Kampagnen. Es klickt sich natürlich gut, das liest auch immer wieder etwas aus. Aber ich weiss nicht, ob heute noch wirklich so viele Politiker Lust haben, Bundesrat zu wählen.
Ich habe gerade das Gleiche gedacht, Adrian, bevor dass du das hast gesagt, ich meine, in der Politik ist es ähnlich. Ich sage mal, in der Nazi ist es jetzt zum Glück nicht so, dass, wenn du 2 Spiele verlierst, musst du gehen. Ich meine, Raphael Wicki, ein feiner Kerl, super Fußballer, fantastischer Trainer, hat eine schlechte Woche, kein BIB, und das war's. Aber, um ein Beispiel zu nennen, zum Glück ist es in der Nazi nicht so. Aber es weiss es jeder, Roger. Es weiss es jeder, der Super League Trainer wird. In Sion geht es länger. Ich meine, der Tolo ist der zweite entstellte Trainer jetzt. Spass beiseite. Es weiss es jeder, genauso wie bei den Politikern. Und es hat sich wahnsinnig verändert. Aber wenn du mit dem nicht kannst umgehen, und toll, wenn du Profis hast, oder seid da Profi-Kommunikations- People und so weiter, das ist sehr wichtig, aber mit dem musst du nicht umgehen, sonst bist du am falschen Ort.
Ja,
und wie es Adrian gesagt hat, super, du bist nicht so gut, wenn du gewinnst, und wie die sagen, und du bist nicht so schlecht, wenn du verlierst, wie die sagen.
Genau, das musst du einordnen, aber es gibt noch eine zweite Ebene, die eigentlich noch schwieriger ist, und das ist das Umfeld. Also das heisst, vielfach die Person, die im Rampenlicht steht und attackiert wird, die hat Erfahrung in diesem Business und ist schon lange dabei. Aber du hast Kind, du hast eine Frau, du hast Geschwisterte und plötzlich müssen die das lesen, was über dich drinsteht. Zum Teil ja, Kritiken, wenn es sachlich ist, absolut okay, aber es geht halt sehr unter die Gürtellinie, je nachdem. Und dann wird es schwierig für das Umfeld. Und das ist dann die Belastung für die Person, die wirklich in der Kritik steht, ist nicht primär das, was in der Zeitung steht, sondern wie das Umfeld darunter leidet. Und das ist eigentlich noch fast schwieriger zum Handeln, als die Kritik für zu sagen, komm, das wissen wir, das in 2 Tagen können wir wieder ein bisschen ruhiger schlafen.
Aber nehmen wir doch jetzt Beispiel Granit Xhaka. Da ist auch extrem viel immer wieder geschrieben worden. Da kommt extrem viel eben drunter. Und wenn er dann wieder gelobt wird, natürlich auch von der Schweizer Zeitungsgilde, aber bei ihm halt auch noch noch einmal mit dieser ganzen Doppelbürger-Geschichte halt, wo auf der einen Seite ist, wenn er gut spielt, wenn man als Fan das Gefühl hat, er hat eine gute Leistung gezeigt, eben Top-Captain, der Beste, den wir haben. Wenn er allerdings eben vielleicht einen Foulpass zu viel spielt oder so, dann wird er sofort halt umgangssprachlich wird gesagt, ja, der ist ja nicht von uns, der ist einer von denen.
Ja, also die Diskussion, die hat mich beelendet, muss ich sagen. Das ist vor allem in der Anfangszeit, wenn ich da war, Diskussionen über eine nicht richtig Schweiz und so weiter. Das hat mir weh gemacht. Also vergiss, wie es ihm weh gemacht. Mhm. Weil, wenn ich sehe, jetzt hat er über 140 Länderspiele. Mit welcher Energie, mit welcher Motivation, mit welcher Leidenschaft er für unser Land spielt. Und jeden Tag, nicht nur die 90 Minuten, wo er in der Nazi spielt, sondern von der ersten Sekunde, wo er in das Camp einrichtet, wenn er die Mannschaft mitzieht, wie er auf dem Platz sich verreist und die Mannschaft mitnimmt und wie er auch den Kopf her hat am Schluss in den Medien, dann muss ich einfach sagen, hört auf mit dem Seich. Hört einfach alle auf mit dem Seich. Und jetzt hat er es, glaube ich, allen gezeigt. Und das zeigt euch, was er für ein Champion ist. Dass einer nach so viel Kritik und so vielen Phasen, wo er umstritten war, einfach in verschiedenen Ländern zeigt, was er für ein Profil hat. Mit Leverkusen Durchmarsch macht, Meister, Cup-Sieger, bis ins Euroleague-Final geht. Jetzt mit Sunderland ein neues Projekt. Ein Aufsteiger und in der Premier League auf einem Champions League-Platz ist irgendwie nach 12, 13 Runden. Und die Nazi so souverän viert. Dem muss ich sagen: Hey, Hut ab, du bist einfach ein Big Champion.
Ja. Unglaublich guter Spieler.
Ich kann das nur unterstreichen, was der Adrian sagt. Ich meine, wenn du, Roger, jetzt recht hast, heute geht halt alles viel schneller mit Social Media und Kommunikation. Adrian ist schlussendlich Zahnpasta. Was raus ist, kriegst du nicht mehr rein.
Mm. Ja,
aber das Positive daran ist, es ist dann euch schneller vorbei wieder. Und ich sehe es in meiner Arbeit, wenn ich zum Teil mit Sportlern zusammenarbeite, soll man jetzt hier reagieren, soll man hier Persönlichkeitsrechtsverletzung vorgehen, wenn ja, wenn nein. Es ist dann oft euch schneller vorbei, weil dann kommt die nächste Story und so weiter. Früher hätte das länger gedauert. Das ist das Positive an der Schnelligkeit. Wenn man so ein bisschen Sitzleder hat, so, ja, siehst du, also es hat euch das wieder zwei Seiten.
Man kann es ein bisschen aussitzen. Oder
ja,
aussitzen.
Teilweise, ja.
Ja, oder ja, es kommt schon wieder, also weißt du, wenn du 12 Schlagzeilen kommt und 4 hast du wieder zwei neue Schlagzeilen.
Ja, ja.
Früher hast du einfach einen im Morgen gekommen, wenn die Zeitung ist.
Ja. Aber eben, das ist ja auch Kommunikation, Adrian, dann wieder das A und das O, nicht nur mit den Journalisten, eben, sondern auch mit dem jeweiligen Spieler. Jetzt geht, wenn der Granit eben so angegangen wird, ja. wie machst du das?
Ja, ich glaube, in dem Moment geht es nicht darum, dass Strategie entwickelt ist, sondern da geht es auch darum, dass ein Freund und Begleiter bist, eine, oder eine Vertrauensperson, mhm. und einmal darüber redest. Um das geht's. Und ich glaube, wir, eurer Nationalmannschaft, das ist mittlerweile, ist das eine Gruppe, die eine verschworene Einheit ist, wo jeder seine Tasks hat, aber wo wir am Schluss einfach auch als Menschen gut miteinander auskommen. Wenn einmal einer in Schwierigkeit ist, sei es der Materialwart, weil etwas in die Hose gegangen ist, oder eben der Spieler, weil er in einer Medialkritik ist, oder der Trainer, weil er irgendwie in einer Pressekonferenz ermahnt wird, dann ist das Team da, dann sind Menschen miteinander wahrscheinlich in der Gruppe unterstützend.
Also das heisst eigentlich per se, du bist nicht nur dazu verantwortlich, eben mit dem jeweiligen Spieler zu reden, sondern auch gute oder, wie soll ich das sagen, so eine Atmosphäre an und für sich zu bilden, oder?
Nicht nur ich, das sind alle. Also wir haben Staff über 30 Leute und da hat jeder hat die Verantwortung. Und so wenn ich die Gruppe jetzt sehe, übernimmt die euch gerne. Und ist einfach auch, man will füreinander da sein. Das ist, du erlebst in so Turnier zum Beispiel, erlebst du ganz viele Stressphasen, Druck, öffentlichen Druck, gewinnst, du spürst die Anspannung förmlich, wenn du morgen in den Speissaal kommst und oder im Hotel und alle sind fokussiert und wissen, heute Abend all or nothing. Wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Wenn wir verlieren, sind wir die Deppen von der Nation. Und das spürst du irgendwo. Und wenn eine Gruppe da einander Unterstützung gibt, die Menschen, die da zusammenarbeiten und auf ein Ziel arbeiten, dann kannst du eben mit guter Energie im Zwischenmenschlichen ganz viel bewegen. Und ich finde, der Murat ist als Trainer eben einer, der sehr viel Wert auf das legt, der eben die menschliche Komponente ganz stark in die Nazi reingetragen hat und das strahlt auf die ganze Gruppe aus.
Aber Roger, schlussendlich ist ja das im Sport nicht anders. Wenn ja, Energy wäre, das genau. Team nicht gut, wenn ich mit meinem Team, mit meinen Anwälten, mit meinen Assistenten nicht gut zusammenarbeiten kann, wäre ich in der Gerichtswelt nicht.
Genau.
Das ist das ist eigentlich überall so, hier im Radio. Ich meine, der Power of Partnership. Oder? Das ist, und neu, wenn ein Odermatt auf dem Podest steht, es ist ein Servicemann, es ist Swissgy, der die Strukturen setzt, das ist seine Familie. Es, ist, ja, es geht einfach fast nicht mehr alleine. Braveheart in Schottland, das ist ein toller Film, aber heute ist einfach schon der Power of Partnership.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so das, was man auch ein bisschen rausgespürt. Man hat lange in der Nationalmannschaft auch immer gesagt, ja, es ist eben, es funktioniert, es harmonisiert alles. Schon vor, überlegen, vor 20 Jahren hat man das irgendwo gesagt, dann 2006 bei der WM zu Gast bei Freunden eben dann noch. Aber heute ist man schon noch einmal auf einem anderen Level.
Ja, und aber die Stimmung, also die Spieler sagen ja das auch immer, sie kommen extrem gerne in die Zeiten oder in die Länderspielfeister rein. Und der Murat hat das auch in euch und ist immer wieder gesagt, hey, das war früher nicht immer so gewesen. Früher hast du Grabenkämpfe zum Teil gehabt. Ja, wie das halt euch menschlich ist, aber jetzt im Moment ist das eine sehr eine harmonierende Gruppe. Eine Gruppe, die Freude hat zusammengekommen und eine Gruppe, die Freude hat, etwas zusammen zu erreichen. Ich kann nur ein Beispiel sagen. Also, ich habe heute vorher den Abend erwähnt, nach der Qualifikation, wo der Peter Knebel einen starken Reck gehalten hat im Speissaal. Und in diesem Speissaal sind wo der Murat aufgestanden ist und hat der Mannschaft gratuliert und gesagt, danke, ihr habt tolle Leistung gezeigt und hat dem Staff gratuliert gleichzeitig. Und dann ist die Mannschaft aufgestanden und hat Standing Ovation für alle Staffmitglieder, für die Physiotherapeuten, Materialwert. Jeder Einzelne und lang hast du applaudiert. Und das ist weißt du, also es geht dir durch Mark und Bein in diesem Moment. Und nach dem Schwedenmatch in Genf, am Abend im Buffet essen, in der Rede von Murat, hat er gesagt, euer besonderer Dank an den Ersatzspieler. Und dann haben die 11, die gespielt haben, oder die 14, sind aufgestanden und haben verschiedene Standing Ovation gemacht.
Das ist toll. Eine Wertschätzung, die zeigt wird.
Genau. Respekt. Und dass nicht einfach ein verschiedene Gruppierungen gibt in der Gruppe, sondern das ist auch ein Team, das für das Land will zusammen Erfolg haben.
Wunderschöne Worte jetzt auch gerade. Wir rennen schon fast Zeit davon, wir sind schon über eine Stunde dran. Ich habe noch ein paar Schlagzeilen vorbereitet, einfach aus den letzten paar Jahren. Ich habe so das Gefühl für mich selber, wenn es um die Nationalmannschaft geht, ich habe bei vielen von diesen Schlagzeilen oder bei praktisch allen, habe ich das Gefühl, das ist also, doch gestern passiert, dabei ist irgendwie schon 30 Jahre her. Oder so.
Wenn ich uns sagst, geht sofort, aber wir müssen eine super provisorische
Idee geben. Genau. Wir sind rechtlich schon abgesichert. Okay, es nimmt mich Wunder, was das mit euch macht oder was der da Gedanken hat. Ich kann mal vorausgehen. Ich habe mir zum Beispiel ausgesucht, Klassiker, 2005, die Schande von Istanbul. Also, das ist dann auswärts in Istanbul, für 06 WM-Quali-Match noch gesehen gegen Istanbul, wo man aufgrund des Auswärts-Goal sich qualifizieren konnte. Und ich weiss nicht, ich war dann zart 17 als Teenager im Keller unten von meinem besten Kollegen, haben wir dann diesen Match geschaut und ich fast durchgehalten, fast durch die Zune durchgesäckelt.
Also ich kann mich noch sehr, sehr, als wäre es gestern, wie du sagst, Roger, ich bin selbstverständlich im Stadion gesehen, hier zu Bären. Was ist mir geblieben? Ja, natürlich, das ist sicher nicht korrekt gewesen, die Pfiffe, wenn die türkische Hymne gespielt wurde, was ich mich auch nur erinnere, Senderos 1-0, aber vor allem plötzlich heisst es 2-0, Wallon Berami, der hat 4 Minuten ein Nazi-Spiel auf dem Buckel, irgendwie 2 Minuten im anderen Spiel und ist 2 Minuten drin und schießt 2-0. Ich dachte, hä, wer ist das? Dann nachher eine grossartige
Karriere gemacht. Dann hast du nicht googeln
können,
gell?
Das hast du nicht googeln. Wer ist das? 20-Jähriger, wunderbar. Das kann ich mir erinnern. Und nachher natürlich im Hinspiel in Istanbul kann ich mich sehr, das vergesse ich nie mehr, die Hymne von beiden Spielen. Von beiden Mannschaften. Handshake von den Spielern und der Alex Frey will im Gegenspieler tanken und der verweigert mir den Handschlag. 2 Minuten nach Spielbeginn, Penalty, 1-0 Alex Frey, das war sein Handschlag. Wunderbar, vergesse ich nie mehr. Und nachher wieder Streller natürlich, der andere Spieler umsegelt hat und zu dem entscheidenden 3-2, echt ist es gewesen. Also, und nachher, das ist schon tragisch gewesen. Ich meine, der ehemalige Sion-Spieler Stefan Grichting, der leidet noch heute gesundheitlich. Der hat noch heute Folgen und das ist blöd gewesen, das ist schade gewesen, das ist unnötig gewesen, aber rein jetzt von den beiden Spielen her, unglaubliche Emotionen.
Ja. Adrian, früher habe ich 2016 EM in Frankreich, das war auch noch vor deiner Zeit, wo du eben auch wirklich die Kommunikation dort übernommen hast. Zum Glück machen Puma keine Kondome. Sherdan Shaqiri.
Sherdan Shaqiri.
Trikoris. Ich war dort gewesen. Ich war im Stadion in Lille unter anderem gegen Frankreich und man hat wirklich das Gefühl gehabt, luftig.
Also eigentlich müsste man dem Sherdan das goldige Mikrofon geben für die Antwort. Weil mit Humor eine Sache, die eigentlich ein super Gau ist für einen Partner, also für den Ausrüster, mit Humor, mit sehr präzisem, lustigem Input die ganze Geschichte einfach auf eine Ebene gedreht, weil ja sofort jeder nachher kann darüber lachen. Aber ich erinnere mich, ich bin in Berlin dann Korrespondent gewesen, ich habe den Match mit Kollegen in einem Biergarten geschaut und dann sind da die Liebli eins nach dem anderen gerissen. Und ich habe gesehen, das kann ja nicht wahr sein, ist das versteckte Kamera, ist das, weiss ich was. Und dann eben der fantastische Satz vom Sherdan.
Riesenaussage und alles geht dermaßen auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Wunderbar gemacht.
Was die Geschichte noch perfekt macht. Ich meine, die Liebli von Puma sind gerissen. Und der Ball war ja von Adidas in diesem Spiel. Und plötzlich hat der Ball keine Luft mehr. Also es ist
stimmt,
ja,
das
ist ja
aber
die Geschichte eigentlich. Das Wunder von Bern, Puma, Adidas. Ihr kennt die Geschichte, ich will jetzt hier nicht uns abpacken. Aber die Liebli von Puma und nachher verliert der Adidas Ball noch die Luft im gleichen Spiel. Ja,
nur noch gefällt, dass man eigentlich schon alle Stollen abgekommen
wäre. Das sind die Geschichten.
Ja, da wäre wirklich, da wäre viel zu, es ist schon viel zu oder zusammengekommen an diesem Tag. Die dritte Schlagzeile auch noch schnell, da können wir schnell alle zusammen darüber diskutieren. Für mich eine von den prägendsten gewesen, weil sie auch wirklich neu ist. Und Adrian, du bist dann schon aktiv, ja, logisch gesehen, 2020, das Sommermärchen. Also 2020, 2021 ist ja dann die EM dann gespielt worden, die ganze Corona-EM, wo wir Frankreich die Penalty-Sieg, oder? Also, ich habe dann, nur zum Sagen, ich habe dann, das ist ein paar Tage vor meiner Hochzeit passiert und wir haben wirklich so geplant, ich weiß nicht, was ich dann überlegt habe, aber mein Hochzeitstag war dann am WM-Finaltag und ich habe meiner Frau ernsthaft überlegt, zu sagen, wir müssen die Hochzeit abblasen, wenn wir da in das Final kommen.
Ja, die EM ist crazy gewesen. Also, das ist ein Wechselbad der Gefühle. Also, es gibt keine Achterbahn, wo der so viele Gefühle in ein Bauch schießt, wie die Spiel, die wir da hatten. Mit der katastrophalen Niederlage gegen Italien. Dann die Geschichte mit den gefärbten Haaren. Die Presse, die es kaputt hat gemacht. Dann das Spiel gegen die Türkei, wo der Befreiungsschlag war. Und dann das unglaubliche Spiel einfach gegen Frankreich. Wo alles schon verloren war, dann die Rückkehr. Und das ist euch so ein bisschen eigentlich symbolisch gewesen, für wie das Business Fußball kommunikativ funktioniert. From zero to hero. Innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Und das, wie schnell das geht, was das mit Menschen macht, das haben wir alles heute noch miterleben können. Mit einem Happy End am Schluss, obwohl es nicht ein Happy End war, weil wir am Penaltyschiessen nachher gegen Spanien sind rausgekommen, sehr dramatisch, aber trotzdem gefeiert worden bei der Ankunft in der Schweiz und irgendwie 2 Wochen vorher. Ich habe Mails, ich habe richtige Hass-Mails bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, ich soll zurücktreten und so weiter. Also es sind nicht nur die Spieler, es ist der ganze Staff ist wirklich attackiert worden. Und dann kommst du am Schluss mit so einer Genugtuung und so einem Resultat heim. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis man das verarbeitet, aber es war eine gute Lehre gewesen und hat mir eigentlich dann in der Anfangsphase aufgezeigt, was da alles auf uns zukommt.
Zu diesem Spiel kann ich dir sagen, ich arbeite sehr intensiv mit einem Anwalt aus Paris zusammen. Er ist der Anwalt von Paris Saint-Germain. Und wenn der Pogba das Goal hat geschossen und das ist im Tanz hat angesetzt, was ich als sehr arrogant habe erlebt, was mich unglaublich hat aufgeregt hat, leitet mir der Anwalt an. Der Wübernach und so weiter. Und zwei Goal hat der Benzema geschossen. Fantastischer Spieler, schwierige Persönlichkeit, grossartiger Spieler. Aber der Mann von Sursee, der Seferovic, hat auch zwei geschossen. Mhm. Und nachher, nach dem unglaublichen, ich meine, der Mbappé-Wahlläuf halt. Ich meine, stell dir vor, nach dem Penalty leite ich dem Anwaltskollegen zurück. Er hat das Telefon nicht mehr abgenommen. Er hat mir das Telefon nicht mehr abgenommen. Ich dachte, dass du so viel Gräse hättest, jetzt können haben, wenn du mich nach dem Boppa-Tanz schon angeleitet hast. Aber eben, unglaublich, das Spiel. Es war so grossartig.
Und so eigentlich ein Moment aus dem Spiel war nachher gewesen, im Schluss, wenn wir unsere Kabine rauskommen und die ganze Medienarbeit ist durch gewesen, das war meistens dann so eineinhalb Stunden nach dem Spiel. Dann kommt er so zuerst mal so Rühe in die Katakombe. Und dann sind wir etwa vom Staff vielleicht noch 7-8 Leute in der Kabine gewesen, die wir noch aufgeräumt haben, die wir PK fertig hatten und so weiter. Und dann kommt der Kylian Mbappé und ist tanken mit gesenktem Haupt und sagt Felicitation.
Großartig. Wow. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Adrian, hat der Trainer vor dem Spiel, 2-3 Tage von den Franzosen, der Trainer hat mir gesagt, kann es sein, dass die Schweiz gewinnt? Seine Antwort war, wenn die Schweizer, wenn die französische Nazi im Hotel, im Lift stecken bleibt vor dem Spiel, kann sein, dass die Schweiz gewinnt.
Unglaublich. Ja, es sind ganz viele Schlagzeilen gewesen, die uns geholfen haben. Also, wo wir euch wirklich vor dem Spiel nochmal mit den Spielern kurz sind durchgegangen, aus der französischen Presse. Es hat ein berühmtes Kommentatoren-Duo gegeben, wo dann so quasi gesagt haben, wo gesagt haben, wir müssen nicht über das Schweiz-Spiel reden, wir müssen über den nächsten Gegner reden. Für ein Viertelfinale. Mhm. Und das ist natürlich, also, es ist ja besser, die Motivationsspritze kannst du mit dem Team nicht mitgeben.
Ja. Du hast vorher auch gesagt, Benni, mit dem BSG-Anwalt, den du dann telefoniert hast. Du hast ja selber aber auch Mandat für BSG, für Juve etc. und so weiter und so fort. Dazu eben Bekleidungsriesenmarkt. Darf man den Namen sagen?
Welchen Namen?
Der, den du so präsent
trägst.
Ja, sicher.
Also, darf man sagen, Adidas, oder? Wo du auch Mandat hast. Unglaublich schwierig. Also stellen wir mir das vor. Jetzt sogar, da wirst du auch die eine oder andere schlaflose Nacht haben. Also eben, zum Beispiel, wenn bei Adidas die Luft aus dem Bau rausgeht. Oder? Wenn jetzt noch Puma dazu hättest, was noch die Trikots verreist, da bist du ja nur noch um den Säckchen aktuell. Wenn ich mich mal schnell in deinen Alltag rein.
Also, oder es ist, das nimmt halt der Fan vielleicht nicht so wahr, wenn ich jetzt zum Beispiel PSG, Juve nehme. Also PSG hat ein Budget von 500 Millionen Euro, Juve ein Budget von 400 Millionen Euro. Die machen beide rund 200 Millionen Euro mit Merchandising.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Und das Merchandising, natürlich hast du immer wieder Kopien, die du in China kannst bestellen oder in Antalya mitnehmen. Aber wenn du nicht eine Marke geschützt hast, gut funktionierende Markenstrategie, die international funktioniert. Jetzt muss man nicht immer klagen. Wenn ich zum Beispiel sehe, die Marke Juve wird in der Schweiz verletzt, dann tut man vielleicht mal die Fangruppe anschreiben und sagen, schau, das darf er nicht. Und dort ist noch vielleicht nur, bekommst du nur 3 Tickets mit dem nächsten Spiel und dann machen die das nie mehr und haben die riesen Freude. Aber du brauchst einen guten Markenschutz, du musst den Markenschutz durchsetzen, sonst sprechen die 200 Millionen ziemlich schnell weg. Die Schweizer Nationalmannschaft hat auch Marken geschützt, in der Schweiz und international das Logo. Und Schweizer Nationalmannschaft, der Schweizer Fußballverband, hat aus verschiedenen Quellen Gelder. Das sind Mitglieder, das sind Teilnahmen an grossen Turnieren, wie jetzt wieder. Aber das ist auch Merchandising und Sponsoring. Und wenn die Schweizer Nationale Markenrecht hat, Monopolrecht, was seine Sponsoren kann sagen, schau, du darfst das benutzen, andere nicht, und dann setzt man das auch durch, wenn es Trittbrettfahrer gibt. Dann funktioniert das nicht mehr. Und so sehen wir, sich dir sagen, grosse Sportanlässe, wie jetzt die WM, wo wir lange darüber haben geredet, aber auch Olympische Spiele, das geht nicht mehr, das wird es nicht geben ohne Markenschutz. Das klingt langweilig und irgendwie komisch, aber Markenschutz garantiert, dass es grosse Sportanlässe gibt. Weil, oder wir hoffen, dass 2038 die Olympischen Winterspiele in der Schweiz stattfinden, die Marke ist schon geschützt. Und man will immer weniger, dass die öffentliche Hand viel zahlt und Sponsoren übernehmen mehr. Ich meine, Coca-Cola, das ist unglaublich, was die zahlen an grosse Turniere. Aber auch ja, Olympische Spiele. Und was wollen die im Gegenzug? Die wollen eine privilegierte Stelle, Roger. Wenn ich nicht meine Marke platzieren kann, wenn das jeder... Ich gebe dir 2-3 kleine Beispiele. WM 1996, der Final Italien-Brasilien. Erinnerst du dich sicher sehr gut, ihr beide. Nike hat vor dem Final jedem von diesen 70'000 Zuschauern, wie sagt man, Gas geben, so ein Käppi gegeben, ja, mit dem grossen Nike-Logo drauf. Und die Kameras, über 1 Milliard Zuschauer, haben halt immer wieder das Publikum gefilmt. Und die ganze Welt hat gemeint, Nike ist Sponsor. Oder? Ist nicht Sponsor gewesen. Die Hauptsponsoren sagen sich Hallo. Ein anderes Beispiel, 2006, WM in Deutschland. Die Lufthansa hat jeder Flieger hat vorne auf der NASA einen Ball gehabt. Mhm. Wenn du ein Ticket, Deutsche Nazi ist mit der Lufthansa an den Spielort geflogen. Und wenn du ein Ticket hast gekauft bei der Lufthansa, hast du automatisch an einer Verlosung teilgenommen. Und alle haben gemeint, ah, Lufthansa, Sponsor von der WM. Das letzte Beispiel, ohne auch zu langweilen, Lindsay Crawford, wie heisst er, Spitzenläufer, Olympische Sommerspiel 2004 in Atlanta. Der kommt an eine Pressekonferenz und man sieht nur seine Kontaktlinsen und das Puma-Logo, das gross leuchtet.
Converse,
das Puma-Logo auf seine Kontaktlinsen hat geleuchtet. Und Converse ist Hauptsponsor und die ganze Welt redet über Puma. Ja, das sind so die krassen Anfänge von Ambush-Marketing. Und dann sagen die Investoren, wir sind gerne bereit, viel Geld zu investieren. Aber wir wollen eine privilegierte Situation. Jetzt gibt es Grenzen. Wenn ich Söhne im Garten schütten, kann man sie nicht verklagen während der Euro, weil das Ambush-Marketing ist. Es gibt Grenzen, aber im Stadion, rund um das Stadion. Und da muss man einfach wirklich auch mit der nötigen Sensibilität vorgehen. In den Olympischen Spiel habe ich in den letzten Jahrzehnten haben wir rund in 2-3 Wochen Spiel und ein paar Tage vor und nach dem Spiel hatte ich 150 in der Schweiz 150 Ambush-Marketing-Fälle. Musst du dir das mal vorstellen? Und der grosse Unternehmen, was bescheissen, in Anführungszeichen, weißt du? Also wir gratulieren Feuz oder wollen wir immer und nicht Sponsoren sind. Und das ist euch wichtig, sage ich, ist wirklich wichtig, dass es rechtlich mit dem Sportlichen Hand in Hand geht und dass man den Verband euch sicherstellen kann. Schau, mit diesen rechtlichen Leitplanken kann man nachher arbeiten.
Wie gehst du als Anwalt in so einem Fall vor? Also du kannst ja mit der Tür gleich ins Haus rein, oder? Du kannst ja gerade rechtliche Massnahmen
androhen. Man sieht, also jetzt zum Beispiel bei Olympischen Spielen, da tut man natürlich, das ist der Verband Swiss Olympic, der das anschaut, und der bespricht man, was geht man vor, was geht man nicht vor und so weiter. Oft lenkt das Cease and Desist Letter, dass man dann schreibt, Jungs, 24 Stunden hat er Zeit, das wegzunehmen. Und wenn der Wiederholungstäter kommt und so weiter, ja, dann müssen wir halt mal einen Nagel einschlagen. Und dann sieht man den anderen halt einmal, ja, aber es ist, viele wissen es auch nicht, das muss ich sagen, viele sind sich dessen nicht bewusst. Und dann klärt man schief, muss man eine gewisse Sensibilität haben, muss man aber auch eine gewisse Stärke haben und Bestimmtheit. Weil am Schluss des Tages geht es im Spitzensport, Adrian, auch um viel Geld.
Ja, das ist
und das braucht einfach rechtliche Leitplanken. Aber es ist, ich liebe es. Es ist unglaublich spannend und ich finde die Fusion von Sport und Recht genial, ich liebe es.
Vor allem in den Sphären, wo du unterwegs bist, oder? Also mit Juve, PSG etc.
Ja, es ist fantastisch. Es ist grossartig, wenn man schaut. Ich hätte es gerade vor 2 Wochen in Mailand ein Referat halten im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele, wo in Italien, in Mailand stattfindet. Und da hat es sehr viele Anwälte gehabt, aber auch sehr viele Weltmeister, Olympiasieger, ehemalige italienische Spitzensportler und Sportagenten. Und es ist absolut faszinierend. Und euch, wie die gemerkt haben, das Sportliche ist natürlich steht über allem, aber wir brauchen rechtliche Leitplanken. Mhm. Wir müssen den Sponsoren gewisse Sicherheit geben, sonst funktioniert einfach nicht mehr viel. Mhm. Und ich meine, die Sponsoren sind für die Schweizer Nationalmannschaft sehr wichtig. Ich meine, look, Roger, es gibt, ich sage viel, der St. Galler und der Genfer haben abgesehen vom Sturmgewehr und dem Schweizer Franken nicht viel gemeinsam, was nicht schlecht ist. Ich tue das überhaupt nicht. Und der Basler mit dem Tessiner auch nicht. Aber es funktioniert super. Und was die alle lieben, es gibt ein paar Marken, die alle gemeinsam lieben. Das ist Trega, das ist Rivella, das ist Matschi und das ist die Schweizer Nationalmannschaft. Ja. Der Brand von der Schweizer Nationalmannschaft, der Power of Partnership, zusammen 4 unterschiedliche Kulturen, aber zusammen sind wir unglaublich stark und wir können, wie es der Adrian vorher gesagt hat, im richtigen Tag, wenn alles passt, können wir jeden schlagen. Für das steht die Marke. Und das ist dem Fußballverband ist es euch gelungen, die Marke sehr gut zu positionieren. hat eine unglaubliche positive Konnotation. Und jetzt, pardon, nur mal, das Wort des Jahres, Frauennazi. Ja. Der Frauenfußball hat nur mehr dazu beigetragen, dass die Marke gestärkt wird. Oder? Aber all das bräuchte halt, es bräuchte Spielregeln, so wie es im Fußball Offside gibt. Und übrigens auch da, ich habe vorhin von der, es bräuchte im Sport eine Pyramide. Und da bräuchte es einen Weltverband. Im Fußball ist das die FIFA und der Kontinentalverband und der Nationalverband. Nur so kannst du durchsetzen, dass es Offside in Tuvalu gilt, wie in Grenjols und in Zürich und in Washington. Und genau so bräuchte es auch rechtliche Regeln, dass der Sport kann funktionieren kann. Und je mehr Geld drin ist, umso sensibler und umso wichtiger ist die rechtliche Leitplanke.
Wo legt jetzt der SFV so die Hauptspotlights punkto Markenschutz aktuell?
Ja, also der Schweizer Fußballverband hat sicher ihre Marke, ihre Logo gut geschützt in der Schweiz und international und in Bereichen, die wichtig sind, dass das Merchandising abdeckt ist und dass man euch und die Rechte sind euch unangetastet in den letzten Jahren, sodass man einfach euch aus Überzeugung kann Lizenzverträge abschließen, Sponsoring-Verträge, was immer ein wichtiges Element der Lizenzvertrag ist. Und dass die Lizenznehmer wissen, ich zahle gerne Geld. Oder ich sage viel, wenn jemand einen Patek Philippe kauft oder Harley Davidson, dann geht es doch nicht darum, von A nach B zu fahren oder wissen, welche Zeit das ist. Mit einer Swatch von 60 Franken ist die Zeit präziser. Mhm. Nein, du kaufst Lifestyle. Der Marketingchef von Harley Davidson hat einmal gesagt, für 40'000 verkaufen wir dir Lifestyle und dann bekommst du noch gratis einen Töff dazu. Oder? Das ist das, die Seele von einer Marke und genauso bei der Nationalmannschaft. Die Marke Nazi. Das ist grossartig, also sorry, wenn ich so schwärme, aber es kommt aus dem Herz. Die Marke im Sport, das finde ich so grossartig. Auch wenn ich die Geschichte schaue, auf Adidas und Puma, es ist so Geschichten, schreiben einfach nur der Sport.
Ja, also mit dem Brüderpaar vielleicht für euch,
die ja, was mit dem mitbekommen. Das sind die zwei Brüder, die einen Schuhladen haben aufgetan. Sie haben sich dann verstritten, der eine ist im Zweiten Weltkrieg gezogen worden, der andere nicht. Und dann hat sich der eine ist der Adolf Dassler, Adi Dassler ist erklärt nachvollziehbare Gründe, er ist den Adolf nennen, Adi Dassler. Und der andere, der Rudolf Dassler, hat sich dann verstritten, ist über die Straße, hat Puma gegründet. Und aus Adi Dassler ist der Adidas geworden. Und nachher der Höhepunkt von der Geschichte war nachher 1954, ich meine, wo wir hier sitzen, im Studio von Energy Bären, Luftlinie 250 Meter, Zwangdorf, 1954, Ungarn, der grosse Favorit, hat 10 Spiele gewonnen, alle Spiele vor der WM, glaube ich 10-0 gegen Österreich. Und die Deutschen haben jedes verloren und die Deutschen spielen auf Adidas-Schuhe und die Ungarn, die favorisierten auf Puma. Und die Deutschen sind im Spiez im Hotel gewesen, und dann kommen sie aus dem Hotel vor dem Finale und dann fängt es an zu regnen. Dann schaut der Trainer einen Brief in den Himmel und sagt, das ist ein Tag. Adidas hat zu der Zeit für den Regen besser geeignete Schuhe als Puma mit den Stollen, die du hast verschreiben können. Und darum das Wunder von Bern, der absolute Aussenseiter, hat nachher mit Adidas Weltmeister geworden.
Eine Weltstory.
Ich finde die Story einfach unglaublich. Ja. Und das schreibt der Sport.
Und das musst du aber auch marketingtechnisch alles natürlich abgesegnet haben. Für das, wenn wir jetzt richtig USA schauen, das wird das grösste Turnier, das es wahrscheinlich je hat gegeben, ist natürlich auch teamsmässig aufgestockt worden. Marketingmaschinerie, die man sich erst gar nicht vorstellen kann. Was ratest du jetzt? Oder was würdest du jetzt? Das habe ich, glaube bis jetzt noch gar nicht gesagt, aber es ist eigentlich ein kleines Familientreffen. Ihr seid ja Cousins.
So also, ist es.
Wir haben quasi schon fast ein kleines vorweihnachtliches Familientreffen hier. Das ist ja noch so gäbig, oder, Adrian, jetzt so im familiären Kreis, du kannst dann auch noch die rechtlichen Dinge abholen, die Tipps etc. Du bist natürlich selber auch Jurist. Aber was würdest du jetzt Benny, Adrian und dem Messer vor der Nazi raten? So die drei gängigen Marketing-Tipps für Richtung USA, Kanada, Mexiko.
Ich würde mal sagen, das hat der Schweizer Fußballverband schon lange als aufgelesen, bevor das muss vorgemacht sein, bevor das die Spiele stattfinden. Das sind super durchdachte, strukturierte Sponsoringverträge. Das sind langjährige Partner, was sie haben, langjährige Partner, die gerne von der Aura, von der Marke Nazi, euch wollen profitieren. Ein juste Titel, oder? Es ist eine Kooperation, es ist eine Freundschaft, es ist und das ist jetzt eigentlich Lachegold, wie sagt man?
Die Ernte.
Die Ernte für die Sponsoren, aber auch für den Verband, dass man an diesem unglaublich tollen Turnier kann kann teilnehmen, dass die Marke natürlich international strahlend in dem Sinn ist das, juristisch gesehen muss man natürlich auf das Ambush-Marketing aufpassen, aber das wird alles wunderbar klappen. Da ist alles an Ort und Stelle so eingerichtet, dass es richtig läuft. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
Und mit dem Ambush-Marketing, da habe ich ja schon richtig verstanden, oder? Das ist halt einfach dann, eben, wenn andere Marken, Pepsi Cola zum Beispiel, oder? Wo nicht original Sponsor ist und sich dann präsentiert im Glanz.
Ja, das ist, wenn grosse Firmen, das kann grosse Schweizer Versicherungskonzern sein, eine Bank und so weiter, weil Schweizer Nazi gewinnt, am anderen Tag sind sie Rat macht in einer Grosszeitung, wir gratulieren und so weiter, auf eine Art und Weise, dass der Durchschnittsleser und Konsument denkt, die sind jetzt Sponsoren von der Nationalmannschaft. Dann ist das rechtswidrig, dann ist das Ambush-Marketing. Und dann müssen wir dagegen vorgehen, in geeigneter Weise, damit eben die Sponsoren sehen, die rechtmässigen Sponsoren von der Nationalmannschaft. Ich sehe, die Schweizer Nazi setzt sich ein für uns. Es kann nicht einfach jeder, der will, weil sonst frage ich mich dann, warum soll ich zahlen für
das? Ja, klar, ja.
Und so.
Ja. Adrian, wir sind schon mit einem Bein, sage ich, in den USA an der WM. Man redet immer von den USA, bis jetzt eigentlich die drei Austragungsländer, ja. Kanada und Mexiko, ja noch dazugehört.
Und Bilal trotzdem, Washington.
Wie, genau, ja. Ja. Schon richtig Washington unterwegs. Wie spürst du momentan die Stimmung beim SFO? Wie gross ist die Vorfreude? Wie ready ist man schon? Wie fest ist man mit dem Kopf schon dort?
Sehr stark. Es dreht sich im Moment ganz vieles um die USA. Genau auch so um Sachen, die der Benni jetzt gerade angesprochen hat. Wie können wir die Partner einbinden? Mhm. Partner wollen jetzt euch ernten, wollen euch teilhaben an dem Erfolg. Und die sollen und müssen unbedingt teilhaben, weil sie sind mitverantwortlich für das. Sie stehen in guten und schlechten Zeiten über Jahre bei. Wir haben Partnerschaft jetzt mit der UBS, die basierend auf der Credit Suisse seit mehr als 30 Jahren war. Wir haben Partnerschaft mit Puma, 30 Jahre ist, das sind all Sachen, die Handy ist immer unterstützt und die sollen jetzt da davon profitieren. Und ja, das andere ist, für auf deine Frage zurückzukommen, es dreht sich fast alles darum, ist eine Kommunikationsstrategie, die schon erarbeitet wird, das Krisenkonzept, jetzt die Vorbereitung natürlich für die Auslosung, dann auch die Frage, wer wird in den USA was machen, was will er rund um die WM noch machen, dass der Verband nicht nur sich als fußballspielende Mannschaft präsentiert. Das sind alles Sachen, die im Moment diskutiert werden. Und natürlich das, was der Präsident an dem Abend gesagt hat, wir wollen und wir werden alles dafür machen, dass es das beste Turnier von einer Schweizer Mannschaft wird.
Das beste Turnier von einer Schweizer Mannschaft, das heisst, was für eine Schlagzeile erhofft ihr euch am 20. Juli, ja, der Tag nach dem WM-Final, 20. Juli 2026. Adrian, was wünschst du dir für eine Schlagzeile?
Können wir immer vorsichtig sein, gell? Was ist nachher die Erwartungshaltung? Aber sagen wir jetzt, wenn ich wirklich träume, dann wäre ich, glaube ich, kreativ irgendwie am Boulevardblatt und schreibe Switzerland first.
Benni?
Ja, bei mir ist ganz klar. Nicht das Wunder von Bern, aber das Wunder von Washington, die Schweiz Weltmeister.
Das würden wir, glaube ich, alle zusammen sofort umschreiben.
Ich darf es jetzt nicht sagen. Ich würde es euch nie sagen.
Aber das wäre doch ein Schlagzeil. Es
ist also ein träumhaftes Schlagzeil.
Das Wunder von Washington, das wird unvergesslich bleiben wie das Wunder von Bern, wo wir jetzt ja 60 Jahre später noch darüber reden.
Stimmt, absolut. Also, ich habe es vorher schon mal gesagt, das ist schon fast ein bisschen eine vorzogene Weihnachtsfolge. Auch zumindest, also nicht nur aus familiärer Hinsicht von euch, sondern auch für mich selber. Es hat mich unglaublich gefreut. Ich habe eine riesen Vorfreude in die Folge reingegangen. Jetzt, merci viel, viel mal euch beiden, noch einmal Adrian Arnold und Bernhard Volken, dass ihr da jetzt kleinen, aber feinen Podcast-Studio seid, mit einem Ersatzbankgeflüster aufgezeichnet habt.
Danke dir.
Ich danke herzlich. Grossartig.
Dann sagen wir es mal so. Toi, toi, toi. Für Sio natürlich und im Göpp, oder?
Ja, morgen ja, Abend.
Morgen Abend, halb neun.
Also, ja. Die Festivitäten sind ja wahrscheinlich schon gebucht, so wie das getönt hat, für den 14. Göpp.
Ah, jedes Spiel muss gespielt werden. Aber es wäre fällig, Adrian.
Ich meine, ja, jetzt ist wieder einmal Zeit, der Göpp-Finale. Es wäre schon mal wieder fällig. Ja.
Ich meine, das 3-0 in Basel, wo wir Basel als souveräner Meister haben weggeputzt im Joggerli, ist unvergesslich. Und nachher drei Jahre später wären alle geflennt zu Genf, aber 3-0 ja. Gegen das gleiche Basel verloren. Und jetzt der 14. Stern, es wär schön und ich ja. Glaube daran.
Mein Butsch, der jetzt 17 ist, er hat mir gesagt, Papa, ich habe noch nie so richtig einen Göpsieg jetzt erleben können. Also dieses Jahr sind wir reif, hat er gesagt, gestern Abend.
Ja, also eben, gegen Aarau, das Duell wird hochstehend werden. Und dann, wie gesagt, Adrian, du bist schon unterwegs, dann Richtung Washington an die Auslosung. Wir haben jetzt schon das erste Mal gesehen, wo es könnte durchgehen. Ja. Also erste Idee hätten wir schon mal. Und dann natürlich Daumen gedrückt für nächstes Jahr im Sommer, der grosse WM-Sommer. Die beste WM, die die Schweizer Nazi geliefert hat, oder?
Hoffen wir.
Das ist ein Versprechen. Hopp Schweiz. Und danke vielmals, dass ihr dabei noch einmal
ist. Merci.
Danke.
Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Bis nächste Woche.